Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 14. Mai 2012 zum Thema Behavioral Finance, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins privater Investoren. Zu Gast ist Teodoro De Cocca, Bankexperte, Professor für Asset Management und Dekan der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der JKU. Gastgeberin ist Christina Heiden.
Einen schönen guten Abend, geschätzte Damen und Herren, hier im Kepler Salon. Ich freue mich über Ihr Interesse an unserem heutigen Thema und ich vermute auch an unserem heutigen Gast. Mein Name ist Christine Heiden, ich darf Sie durch diesen Abend begleiten. Ein Abend, der eine Kooperation ist zwischen dem Kepler Salon und der Johannes Kepler Universität Linz. Und auch unser heutiger Referent ist Mitglied, Mitarbeiter, Professor an der Johannes Kepler Universität, Professor Dr. Teodoro Daniele Cocca. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Wir reden heute über das Thema Behavioral Finance, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins privater Investoren. Das klingt ganz kryptisch und erinnert an einen Titel von Milan Kundera über die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Und wenn ich richtig informiert bin, geht es ja da darum, dass sich sozusagen immer alles wiederholt wie ein ewiger Reigen, geht das immer weiter. Und ich bin neugierig, ob dieses Thema uns auch bei der Frage der Befindlichkeit der Investoren und ihrer Logik begleiten wird. Ich darf Ihnen aber zuerst Professor Cocca noch kurz vorstellen. Er ist geboren 1972, ein bisschen Römer, ein bisschen Schweizer, in Zürich geboren und bereits seit 2006 Professor an der Universität hier in Linz, und zwar für Asset Management und Mitglied des Forschungsinstituts für Bankwesen. Er ist derzeit auch Dekan der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der JKU. Professor Cocca ist Lehrbeauftragter für Banking und Finance an der Uni Zürich. Er ist mit zahlreichen Auftritten als Referent und Berater unterwegs, auch Berater von Finanzhäusern, und er ist auch in zwei Verwaltungsräten, Aufsichtsräten, würden wir sagen, von großen internationalen Bankinstituten. Ihr Forschungsschwerpunkt ist Asset Management, Bankmanagement, Private Banking und eben die Frage, wie verhalten sich denn Investoren? Was hat es damit auf sich? Die Verhaltensökonomik ist ein relativ junger Zweig innerhalb der Wirtschaftswissenschaften, der versucht, eine Verbindung zwischen Wirtschaft und Psychologie, wenn man es sehr vereinfacht sagt, herzustellen und dahinter zu kommen, wie denn das alles funktioniert. Der Börsenguru André Costolani hat einmal gesagt, Börse, das ist Geld und Psychologie. Stimmen Sie dem auch zu?
Naja, jetzt werde ich dann 30 Minuten lang versuchen, genau diese These zu belegen. Ja.
Also, Sie widerlegen sie.
Zu belegen, nein. Also, ich denke absolut, dass beide Komponenten eine wichtige Rolle spielen. Leider vergisst man so oft die psychologische Seite in dem Sinne, dass man sie zwar anerkennt als wichtigen Bestandteil des Finanzmarktes, aber man vergisst sie zu analysieren. Das ist nämlich bemerkenswert.
Und Sie werden uns jetzt einen kurzen Einblick geben, wie Sie denn da vorgehen in Ihrer Forschung und in Ihren Thesen.
Alle Geheimnisse werde ich nicht preisgeben, aber ich werde versuchen, mal einzuleiten.
Also alle, die im Honorar inkludiert sind, die möchten wir gerne hören heute.
Alles klar.
Bitteschön.
Ich erlaube mir aufzustehen für den Teil der Präsentation und dann bei der Diskussion werde ich es mir wieder gemütlich machen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Ich grüße alle rationalen Investoren in diesem Raum. Aber ganz besonders herzlich grüße ich natürlich alle irrationalen Investoren in diesem Raum. Sollten Sie jetzt nicht wissen, welche Kategorie Sie angehören, dann wäre das mein Minimalziel für den heutigen Abend, dass Sie am Ende meines Referates zumindest wissen, wozu Sie nun gehören. Ich habe als Titel, wie angesprochen, den berühmten Romantitel von Milan Kundera gewählt, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Und die Absicht wäre nun in den kommenden, sagen wir mal, 30 Minuten Ihnen zu zeigen, eben wie anfällig wir alle, mit der Betonung auf wir alle, gegenüber der psychologischen Beeinflussung sind, wenn es um Finanzmarktthemen geht. Sie müssen eines wissen, im Wesentlichen alle Finanzmodelle, die heute verwendet werden, um Aktien zu bewerten oder um Risiken einzuschätzen, basieren auf einer grundlegenden Annahme. Und zwar auf der Annahme, dass Menschen rational sind. Die Annahme der Rationalität der Investoren ist die Grundannahme eigentlich aller Modelle, die heute in der Finanzwelt verwendet werden. Ich möchte Ihnen kurz anhand eines kleinen Experiments mit Ihnen zusammen zeigen, wie das so in der realen Welt dann funktioniert. Ich werde Sie vor eine Spielsituation stellen, wo Sie sich für zwei, also zwischen zwei Alternativen entscheiden können. Und ich darf Sie dann einfach einladen, sich für das eine oder andere zu entscheiden. Also nehmen wir mal an, wir würden folgendes Spiel spielen. Wir werfen eine Münze und wenn Zahl kommt, gewinnen Sie 200 Euro. Wenn Kopf kommt, kriegen Sie nichts. Das wäre die Variante A. Es gibt aber eine Variante B, da werfen wir keine Münze. Ich zahle Ihnen aber direkt 100 Euro. Geld ist schon vorbereitet worden, wie ich gehört habe.
Aber nur einmal.
Also Variante A ist Münzwurf, entweder 200 oder nichts. Oder Variante B, kein Münzwurf und Sie kriegen gleich 100 Euro. Ich gebe Ihnen ein paar Sekunden Zeit, sich mal zu überlegen, was favorisieren Sie nun, A oder B? Überlegen Sie kurz. Dann darf ich Sie bitten, durch Handzeichen zu signalisieren, wofür Sie sich entschieden haben. Haben alle eine Entscheidung gefällt? Ja? Gut. Wer würde sich für Variante A entscheiden? Gut. Geschätzte 15 im Maximum. Wer würde sich für Variante B entscheiden? Gut. Als Schweizer sehe ich demokratisches Mehr. Ist sehr, sehr klar durchgekommen. Das Spiel geht jetzt weiter. Jetzt spielen wir ein zweites Spiel. Sehr ähnlich wieder können Sie sich zwischen A und B entscheiden. Wieder ist es so, dass wir in der Variante A eine Münze werfen. Wenn jetzt Zahl kommt, zahlen Sie mir 200 Euro. Wenn Kopf kommt, müssen Sie mir nichts zahlen. Oder Variante B, wir werfen keine Münze und Sie zahlen mir direkt 100 Euro. Nun hoffe ich, dass Sie Geld mitgenommen haben. Also, überlegen Sie noch einmal in Ruhe. Was würden Sie lieber machen? Ich darf Sie wiederum bitten, durch Handzeichen zu signalisieren, wofür Sie sich entscheiden würden. Wer würde sich für die Variante A entscheiden? Okay, ich frage aber trotzdem, wer für die Variante B? Okay, klare Sache. Ich fasse zusammen. Ja, ich erlaube es mal. Ausnahmsweise. Ich fasse zusammen. Sie haben in diesem Spiel, in der ersten Spielsituation, wo Sie sich zwischen einem Münzenwurf oder keinem Münzenwurf entscheiden konnten, mehrheitlich für die Variante B entschieden, wohingegen Sie sich in der zweiten Spielsituation mehrheitlich mit der Variante A entschieden haben. Jetzt, wenn wir diese Spielsituationen vergleichen, dann werden Sie ja jetzt feststellen, sie sind ja sehr ähnlich, die erste und die zweite. Sie unterscheiden sich eigentlich nur in einem Faktor, nämlich dass es in der ersten um einen Gewinn geht, aus Ihrer Sicht, wohingegen es in der zweiten Spielsituation um einen Verlust geht. Aber sonst sind die beiden Spielvarianten ja spiegelgleich. Jetzt, was hat dieses Spiel mit Rationalität zu tun? Ich kann Ihnen nicht sagen, was rationaler ist, sich für A oder für B zu entscheiden. Aber was man sagen kann, ist, ein rationaler Investor hätte sich in beiden Spielsituationen für den gleichen Buchstaben entschieden. Das heißt, wenn jemand sich rational verhält, dann würde er oder sie eben unabhängig davon, ob es sich um einen Gewinn oder Verlust dreht, würde die Person sich für entweder Münzenwurf oder gegen Münzenwurf entscheiden. Jetzt mehrheitlich haben Sie sich ja erste Spielvariante für B, zweite für Ja, also eher irrational Verhalten in diesem Raum, also die Indizien steigen schon mal, dass einige in diesem Raum irrational sind, aber ich darf Sie sogleich beruhigen. Wir haben, oder ich spiele dieses Spiel natürlich nicht zum ersten Mal, und es ist wirklich bis heute noch nie anders rausgekommen, es kommt jedes Mal so raus. Also Menschen tendieren in dieser ganz einfachen Spielsituation, sich eigentlich relativ irrational zu verhalten. Und da sind wir jetzt schon bei unserem Thema. Die Frage ist dann eben, wenn eigentlich bei einer solchen einfachen Spielsituation Menschen zu irrationalem Verhalten tendieren, ja, wie wird es dann sein, wenn es um viel komplexere Finanzangelegenheiten geht? Und so kommen wir zu unserem Thema oder meinem Forschungsgebiet, nämlich der Behavioral Finance, und ich möchte Ihnen kurz ein paar Worte dazu sagen. Was machen wir so? Oder was ist die Behavioral Finance? Eigentlich von den Ursprüngen her nicht mal wahnsinnig innovativ oder originell, denn was zu Beginn gemacht wurde, ist, man hat in andere Forschungsrichtungen hineingeschaut und sich die Frage gestellt, können wir nicht aus der Soziologie, aus der Psychologie lernen? Können wir nicht aus diesen Forschungsrichtungen Erkenntnisse nutzen für das bessere Verständnis der Finanzmärkte? Und wenn Sie dies eben tun, dann werden Sie sehr schnell fündig werden. Sie werden wahnsinnig interessante Theorien in der Soziologie oder in der Psychologie erkennen, die Finanzmärkte eigentlich, wie ich meine, viel, viel besser erklären als die Finanzmodelle, die es heute in der Anwendung in der Industrie gibt. Das war also der Startpunkt der Forschungsrichtung. Und wie bereits angedeutet wurde, ist relativ eine junge Forschungsrichtung, seit vielleicht 20 Jahren, das ist jung für eine Forschungsrichtung, ist sie etabliert in der Akademie und eigentlich seit der Internetblase, wenn Sie sich zurückerinnern, als die Märkte eben wirklich sehr stark sich irrational verhalten haben, hat diese Forschungsrichtung dann breite Anerkennung gefunden. Die Grundaussage der Behavioral Finance ist eben das Infragestellen der Annahme der Rationalität der Investoren. Und das kann ich Ihnen anhand von drei klassischen Kritikpunkten an der These der Rationalität der Investoren kurz erläutern, auch damit Sie sehen, wie so gedacht wird in der Behavioral Finance. Also der erste Punkt, der auch auf der Folie aufgelistet ist, versucht zu erklären, warum ist unsere Anlageentscheidung nicht rational oder warum kann sie gar nicht rational sein. Die erste Erklärung oder Argumentationslinie ist, dass wir eigentlich ja nie alle Informationen zur Verfügung haben, die wir bräuchten, um den perfekt rationalen Anlageentscheid zu fällen. Meistens haben wir einfach nicht alle Informationen. Das ist der Punkt 1. Der Punkt 2 geht jetzt einen Schritt weiter und sagt, na gut, nehmen wir mal an, wir hätten alle Informationen. Also nehmen wir mal an, wir müssten irgendwie jetzt eine Aussage zum Goldpreis machen. Und dazu würden wir alle auf der Welt zur Verfügung stehenden Informationen zum Thema Gold würden wir in diesen Raum bringen. Alle Studien über Goldangebot, Nachfrage, alles was es dazu gibt, würde alles da vorne vorbereitet werden, tausende von Seiten, und wir würden das alle lesen. Tausende Seiten lesen, nach dem Lesen würden wir alle zusammenkommen und dann würden wir entscheiden müssen, so steigt oder fällt der Goldpreis. Das Problem wäre nun, dass Sie wahrscheinlich gar nicht in der Lage wären, aus der Fülle der Informationen das herauszukondensieren, das herauszufiltern, was eigentlich wichtig ist. Und wir würden uns extrem schwer tun, eine Aussage jetzt zu machen zum Goldpreis. Das Problem wäre dann, dass eben unsere geistige oder wie in der Psychologie gesagt wird, kognitive Verarbeitungsfähigkeit beschränkt ist. Oder in anderen Worten, unser Hirn ist beschränkt. Es wäre gar nicht in der Lage, alle Informationen richtig zu verarbeiten. Gilt natürlich nicht für die Anwesenden. Aber sonst ist eben der hindernde Faktor unser Hirn selber, das eben gar nicht in der Lage wäre, die Fülle an Informationen zu verarbeiten. Der nächste Punkt, der dritte Kritikpunkt an der These der Rationalität, beschreibt die Entscheidungssituation. Und dabei ist es einfach, sich das so vorzustellen, dass wir uns mal versetzen in die Rolle eines Devisenhändlers. Vielleicht kennen Sie ja diese Bilder aus dem Fernsehen, wo Sie diese großen Handelsräume der Banken haben. Da sieht man diese Händler an ihren Arbeitstischen arbeiten mit vielen Bildschirmen vor sich. Die haben teilweise 3, 6 bis zu 9 Bildschirmen vor sich, wo sie den Handel überwachen. Nehmen wir an, wir wären jetzt so ein Händler und sitzen jetzt im Handelsraum, überwachen den Markt auf einem Bildschirm hat man meistens die aktuellen Schlagzeilen, das ist der sogenannte Bloomberg Terminal, und da überwachen Sie immer die aktuellen Schlagzeilen, die sekündlich reinkommen. Und jetzt nehmen wir einfach mal an, gerade jetzt, diese Sekunde, würde irgendwie die amerikanische Nationalbank völlig überraschend die Zinsen erhöhen. Um 0,5%. Einfach Annahme, ja. Das würde jetzt passieren. Die Schlagzeile kommt rein. Sie sehen sofort auf dem Bloomberg Terminal. Sie doppelklicken auf die Nachricht, öffnen das Fenster, lesen die Nachricht. Als Devisenhändler wissen Sie, das ist jetzt für mich eine höchst relevante Information. Ich muss jetzt etwas machen. Die entscheidende Frage ist jetzt, wie viel Zeit haben Sie, um zu reagieren auf diese Information? Sie werden, wenn es gut geht, 60 Sekunden Zeit haben. Wahrscheinlich eher 30 Sekunden. Und dann müssen Sie auf diese Information reagieren. Sie wissen zudem, Sie werden jetzt nicht um ein paar tausend Euro eine Handelstransaktion auslösen, sondern als Devisenhändler werden Sie Millionenbeträge jetzt dann handeln. Und Sie wissen auch, wenn Sie jetzt einen Fehler machen, ist Ihr Jahresbonus dahin und Ihr Chef wird ziemlich böse mit Ihnen sein. So, jetzt anzunehmen, dass in dieser, nennen wir sie, was es ist, Stresssituation, dieser Profi, dieser Händler, eine komplett rationale Entscheidung fällen wird, ist aus Sicht der Behavioral Finance völlig vermessen. Wir sagen eben, dass selbst ein Profi unter diesen Umständen schlussendlich aus dem Bauch heraus entscheiden wird. Und jetzt sehen Sie schon ein bisschen unsere Argumentationslinien oder Denkweisen der Behavioral Finance. Wir sagen eben jetzt beispielhaft an diesen drei Argumenten aufgezeigt, dass es eben sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass Anlageentscheidungen selbst der Profis schlussendlich nicht rational gefällt werden. Ich möchte Ihnen nun, und das ist der Kern meines Referates, ein paar wissenschaftliche Antworten auf die Frage zeigen, wie rational sind wir? Was gibt es hier an wissenschaftlichen Resultaten, die sich mit dieser Frage beschäftigt haben? Ich möchte Ihnen, das jeweilige Stichwort ist auf der Folie genannt, zum jeweiligen Stichwort einfach ein paar Forschungsresultate dazu wiedergeben. Was man kennt beispielsweise aus der Forschung ist der Effekt der selektiven Wahrnehmung. Hierbei geht es darum, wie wir Informationen wahrnehmen. Und hier weiß man aus der psychologischen Forschung, dass wir Menschen beispielsweise Informationen, die unsere Meinung bestätigen, die nehmen wir sehr gerne auf. Die werden auch vom Hirn abgespeichert. Hingegen Informationen, die im Widerspruch stehen zur eigenen Meinung, die werden vom Hirn ignoriert und weggeblendet. Das ist sehr problematisch, wenn Sie Anleger sind. Denn Sie glauben ja, wenn Sie Zeitungen lesen und Fernsehen schauen, dass Sie ein objektives Bild der Informationslage dann vor sich haben. Das haben Sie aber meistens nicht. Und ein Aspekt dabei ist eben die Funktionsweise des Hirns, weil es eben diese Informationen auf diese Weise filtert. Und wenn Sie jetzt beispielsweise die OMV-Aktie im Portfolio halten und Sie lesen einen kritischen Artikel in der Presse über die OMV, wird das Hirn naturgemäß diesen Artikel eher versuchen auszublenden und zu sagen, ja, das muss ich nicht so ernst nehmen, es gibt ja weitere 10 Artikel, die was Gutes zur OMV-Aktie soeben sagen. Wenn Sie aber so beginnen, Informationen zu filtern, ist ja dann Ihre Informationslage nicht mehr objektiv. Und das ist genau das Problematische. Denn an den Finanzmärkten geht es ja darum, zu erkennen, wann eine Meinung, die zuerst von wenigen vertreten wird, sich langsam ausbreitet. Man kann sich das wirklich bildlich vorstellen, wie ein Virus, der sich verbreitet. Und wie diese Randmeinung dann langsam zur Mainstream-Meinung wird. Dann werden nämlich Aktienmärkte dementsprechend sich bewegen. Um nun aber genau diese Bewegungen im Markt zu erkennen, wenn Meinungen, also wo Meinungen entstehen, wie sie sich verbreiten und dann eben zum Mainstream werden, müssen sie ja zu Beginn gerade die Randmeinungen, die eben gegen den Mainstream sind, also im Widerspruch stehen zu ihrem aktuellen Gedankengängen, die müssen Sie besonders berücksichtigen. Wenn wir ja jetzt aber sagen, das Hirn filtert die aus, erkennen wir schon ein großes Problem. Oder andersherum formuliert, als Anleger sollte man sich eigentlich immer mit den Randmeinungen beschäftigen. Die Mainstream-Meinung, die ist eigentlich irrelevant, die ist in den Kursen sowieso abgebildet. Was man eigentlich machen muss, sich überlegen, was gibt es für Gegenmeinungen momentan im Markt? Und dann sollte man versuchen zu eruieren, das ist natürlich schwierig, aber man versucht es halt, zu eruieren, wie wahrscheinlich ist es, dass diese Randmeinungen vielleicht, Meinung vielleicht in 6 Monaten zur Mainstream-Meinung dann werden wird. Und wenn Sie beginnen, Finanzmärkte so zu betrachten, dann können Sie eben ganz anders die Finanzmärkte analysieren oder versuchen eben zu prognostizieren. Nächster Aspekt, sogenannte Gamblers Fallacy. Sie kennen vielleicht das Beispiel, zumindest die regelmäßigen Casino-Gänger unter Ihnen werden das Phänomen am Roulette-Tisch kennen. Ja, sie spielen Roulette, 7-mal schwarz, also 7-mal eine schwarze Zahl ist herausgekommen. Nach 7-mal schwarz werden die meisten sagen, das gibt es ja jetzt nicht. 7-mal hintereinander schwarz, also da muss rot kommen, ist ja klar. Nur das Problem ist, die Wahrscheinlichkeit nach 7-mal schwarz, dass rot kommt, ist genau gleich wie nach 1-mal schwarz. Es ist nämlich immer 50%, wenn Sie die Null am Roulette-Tisch mal wegdenken. Oder andersrum formuliert, die Statistiker sagen auch, die Kugel am Roulette-Tisch hat ja kein Gedächtnis. Die weiß ja nicht, dass vorher 7-mal schwarz war. Und darum ist die Wahrscheinlichkeit jedes Mal 50%, ob schwarz oder rot, unabhängig, was davor passiert ist. Was ist aber das Problem hinter meinem Beispiel? Dass Menschen Wahrscheinlichkeiten häufig falsch einschätzen. Hier an diesem Roulette-Beispiel dargelegt, an der Börse gibt es das aber natürlich auch. Angenommen, Sie beobachten eine Aktie, die fällt 14 Tage lang. Jeden Tag fällt sie. Dann werden einige sagen, das ist eigentlich selten. Ich kaufe sie. Ja, das ist selten, dass sie 14 Tage lang fällt. Dann fällt sie noch eine Woche. Dann sagen sie, also 3 Wochen lang ist jetzt gefallen. Ich kaufe noch einmal nach. Das ist ja so unwahrscheinlich. Und dann wird man feststellen, dass eine Aktie problemlos 3 Monate, 1 Jahr, 3 Jahre fallen kann. Und wenn Sie an Japan denken, kann eine Aktie auch 10 Jahre lang fallen. Überhaupt kein Problem. Was hier aber eben das Problematische ist, ist die Zuordnung der Wahrscheinlichkeit hinter bestimmten Kursbewegungen, die wir dann eben als zum Beispiel sehr unwahrscheinlich erachten, obwohl dies eigentlich nicht der Fall ist. Nächstes Beispiel, Anchoring. Man hat folgendes Experiment gemacht. Man hat eine Gruppe von Probanden genommen und ihnen folgende Frage gestellt. Schätzen Sie den Anteil afrikanischer Staaten in der UNO? Das war die Fragestellung. Schätzen Sie den Anteil afrikanischer Staaten in der UNO? Bei einer ersten Gruppe hat man es dann so gemacht, dass man einfach die Frage gestellt hat und die mussten dann irgendeine Prozentzahl als Antwort geben. Bei einer zweiten Gruppe von Probanden ist man etwas anders vorgegangen. Die mussten zuerst an einem Zahlenrad drehen, auf dem die Zahlen 0 bis 100 drauf waren. Das kennen Sie wahrscheinlich so aus den Lotterien. Ja, so ein Zahlenrad, dann bleibt das Zahlenrad bei irgendeiner Zahl stehen. Zahlen waren 0 bis 100. Und dann hat man den Probanden die Frage gestellt, schätzen Sie den Anteil afrikanischer Staaten in der UNO? Was ist herausgekommen? Die zweite Gruppe ließ sich bei der Beantwortung dieser Frage verblüffenderweise vom Resultat des Drehens am Zahlenrad beeinflussen. Je höher die Zahl auf dem Zahlenrad, desto höher war dann die Antwort, die gegeben wurde auf die Frage nach den afrikanischen Staaten in der UNO. Was hat das Drehen an einem Zahlenrad mit der Beantwortung dieser Frage zu tun? Nichts, überhaupt gar nichts natürlich. Aus der Psychologie kennt man aber dieses Phänomen. Und zwar geht es immer darum, dass das Hirn, wenn es auf eine Frage keine Antwort kennt, dann sucht es nach einem alten abgespeicherten Wert, einem sogenannten Anker, an dem es sich sozusagen festhalten kann. Und in diesem Falle war es die letzte Zahl, die das Hirn gesehen hatte. Und diese Zahl beeinflusst dann die Schätzung, die eben vom jeweiligen Probanden gemacht wurde. Das nennt man eben den Ankereffekt in der Psychologie. Wir haben übrigens das bei uns auch nachgespielt. Wir haben es allerdings anders gemacht. Bei uns war es so, dass die Probanden mussten auf einem weißen Blatt Papier die letzten 4 Stellen ihrer Handynummer aufschreiben. Einfach aufschreiben. Und dann haben wir sie gefragt, schätzen Sie, wie viele Zahnärzte es in London gibt? Und dabei kam genau das Gleiche heraus. Je höher die 4-stellige Zahl, die niedergeschrieben wurde, desto höher die Schätzung, die dann gemacht wurde. Also das ist ein wirkliches Resultat, das sich aus sehr vielen Beispielen eben nachweisen lässt. Das Verblüffende ist also, dass eben hier wiederum die Funktionsweise unseres Hirns irgendwo ein Hindernis ist. An den Aktienmärkten gibt es diese Phänomene natürlich auch. Beispielsweise, Sie haben eine Aktie, die notiert monatelang bei 100, 99, 98, 101, 102, monatelang. Und dann fällt sie auf 70. Wie viele Male haben Sie dann schon gehört, dass jemand gesagt hat, die Aktie musst du jetzt haben, die ist eigentlich 100 wert, jetzt ist sie bei 70, so billig kriegst du sie nie mehr. Und was Sie dabei machen, ist genau das, Sie setzen einen aktuellen Wert in Relation zum Anker, nämlich zum 100er Wert, und vergleichen das so. Und so erscheint natürlich die Aktie sehr billig. Das mag in manchen Fällen vielleicht auch stimmen, aber in den meisten Fällen ist das eine verzerrte Wahrnehmung. Sie erscheint also immer nur billig, weil Sie genau diesen Ankereffekt hier spielen, diesen Vergleich machen. Das Gleiche könnten Sie jetzt, wenn Sie an den ATX denken. Na, denken Sie mal alle an den ATX. Ja, stellen Sie sich das Kursbild vor. Dann denken Sie an den aktuellen Wert, ja, und wenn der ATX halt irgendwo bei 2000, 2100 rumdümpelt, dann schaut das im Chart natürlich so aus, wie wenn der ATX extrem billig ist, weil der war mal bei 5000, jetzt ist er irgendwie unter der Hälfte, und jeder, der das sieht, jeder, der sich seit Jahren mit dem ATX beschäftigt, der denkt ja nur, wie lange wird es noch gehen, bis der ATX wieder bei 5000 ist, und damit machen Sie eben genau das, Sie setzen einen aktuellen Wert in Bezug zu einem alten, abgespeicherten Wert, und das kann eine verzerrte dann Wahrnehmung der Situation an den Märkten darstellen. Der nächste Punkt, Overconfidence oder auf Deutsch Selbstüberschätzung. Wenn Sie in einem solchen Raum fragen würden, wie viele schätzen Ihre autofahrerischen Qualitäten höher ein als der Durchschnitt, dann ist das so, dass die so zwei Drittel meistens dann sich melden würden, ja. Und das kann natürlich nicht sein. Zwei Drittel können nicht besser sein als der Durchschnitt, womit damit bewiesen wäre, dass die meisten sich überschätzen in ihren autofahrerischen Fähigkeiten. Jetzt, das Gleiche gilt an den Finanzmärkten. Wenn Sie so in einem Raum fragen würden, wer schätzt sich als besserer Investor oder bessere Investorin ein, dann ist das auch so, dass ungefähr zwei Drittel, wenn Sie übrigens Anlagefondsmanager fragen würden, dann sind es 85%, die glauben besser zu sein als alle anderen, was einfach nicht sein kann. Rein pure, einfache, triviale Statistik. Also das Problem hier ist die eigene Wahrnehmung der Fähigkeiten, die halt übertrieben positiv meistens ist. Und leider muss ich sagen, den Herren in diesem Raum, anscheinend soll das bei uns Herren besonders ausgeprägt sein. Also Männer überschätzen ihre Fähigkeiten besonders stark. Was ich natürlich nicht verstehen kann, aber...
Falsches Hormon, einfach die falsche Hormonmischung.
Weiß nicht, an was es liegt. Aber was man weiß, ist wiederum, man hat untersucht die Anlagerenditen von Frauen und von Herren. Und dabei kommt eigentlich immer heraus, dass die Damen die besseren Investorinnen sind als eben die Herren. Und eine Erklärung oder die Erklärung ist eben genau das von mir geschilderte Phänomen. Frauen überschätzen sich nicht. Ja. Die beginnen ihre Anlagegeschäfte nicht mit der Annahme, sie können das eh viel besser als alle anderen. Dadurch sind sie konservativer angelegt und vor allem traden sie viel weniger oft. Also sie handeln viel weniger oft, dadurch haben sie geringere Transaktionskosten und das erklärt die Outperformance der Damen. Meine Herren, Sie wissen, was das heißt, Finanzgeschäfte ab heute delegieren. Aber ich wehre mich auch noch zu Hause. Sagen wir mal, wie lange noch. Letzter Punkt, die Prospekttheorie. Hier wurde untersucht, folgende Frage untersucht, ist die Freude an einem 20%igen Kursgewinn gleich groß wie der Schmerz eines 20%igen Kursverlustes? Gute Frage. Genau, die Antwort ist erstens, das ist nicht gleich. Zweitens, der Schmerz wird immer stärker empfunden als die Freude und der Faktor ist ungefähr Faktor 2 bis 3. Also der Schmerz wird etwa doppelt so stark empfunden wie eben die Freude. Jetzt diese Erkenntnis, was übrigens eine bahnbrechende Erkenntnis ist aus der Verhaltensökonomie, hat eigentlich sehr weitgehende Implikationen oder anders formuliert. Sie kennen wahrscheinlich dieses Phänomen. Angenommen, Sie haben so diese klassische Anlagestrategien, wo Sie sagen, Bei plus 20% verkaufe ich, ich realisiere die Gewinne. Dementsprechend müssen Sie natürlich bei minus 20 dann die Verluste auch realisieren und bei minus 20 dann auch verkaufen. Jetzt die meisten werden in der Tat bei plus 20 verkaufen. Wenn aber eine Aktie bei minus 20 ist, werden dann viele beginnen zu sagen, naja, jetzt will ich nicht verkaufen, nein, ich realisiere jetzt den Verlust nicht, die kommt schon, die Aktie, ich warte jetzt einfach nochmal. Und die Aktie fällt auf minus 30, minus 40 und jetzt kommt eben das Problem, wenn Sie bei minus 20 natürlich nicht verkauft haben, weil der Schmerz so groß war, werden Sie bei minus 40 schon gar nicht verkaufen. Und Sie wissen, wo das endet, ja, dass die einfach mit der Aktie mit nach unten gehen und einfach nie rauskommen aus dieser Aktie. Ich befürchte etwas, das in letzter Zeit einige von uns erlebt haben, wenn ich so an die Aktiencharts der letzten Zeit denke. Also, das ist einfach so ein Blick ein bisschen hinein in die Forschungsresultate, die es gibt. Jetzt gibt es auch sehr viel, oder sagen wir noch aktuellere, also ganz aktuelle Forschungsresultate, die teilweise aber jetzt aber nicht nur mit der Absicht formuliert wurden oder untersucht wurden, um Finanzmärkte zu erklären, aber ich will Ihnen die trotzdem nicht ganz vorenthalten, insbesondere ein Forschungsresultat, weil ich denke, dass das spannend ist, zu wissen, was man da herausgefunden hat. Jetzt geht um Folgendes. Jetzt geht um den Pepsi-Test. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen, ja, das war so einige Zeit lang, war das so eine lustige Angelegenheit, die man im Freundeskreis gemacht hat. Man hat nämlich Pepsi-Cola verglichen mit Coca-Cola und die Frage war immer, was ist eigentlich besser? Ist Coca-Cola besser oder Pepsi-Cola? Und das hat man dann so unter Freunden, hat man so degustiert sozusagen und man musste dann irgendwie rausfinden, was ist was. Und genau das hat man gemacht als Experiment. Allerdings ein bisschen abgeändert oder sophistizierter und zwar erstens hat man das mit Neurologen gemacht, das heißt die Probanden, die wurden so in diesem Experiment eingebaut, dass deren Hirnaktivitäten überwacht wurden während der Degustation. Das heißt eben, dass dann die Neurologen sagen können, je nachdem welche Hirnregion aktiviert wird, was jetzt eigentlich die wahre Empfindung des Probanden ist. Und das Experiment wurde in einer ersten Durchführung so gemacht, dass die Probanden blind degustieren mussten. Das heißt, es wurde wie folgt vorgegangen. Jeder hat ein Glas erhalten, der Proband, also zwei Gläser besser gesagt. Jeder wusste, in einem ist Coca-Cola, im anderen ist Pepsi-Cola. Man hatte eine Augenbinde, man sah also nicht, was man jetzt in welchem Glas hatte. Man degustierte beide Gläser und musste dann sagen, was einem besser schmeckte. Dabei wurde die Hirnaktivität überwacht. Was ist herausgekommen in der Blinddegustation? Zwischen Coca-Cola und Pepsi-Cola, die Mehrheit hat Pepsi-Cola favorisiert. Also Pepsi-Cola wurde als das bessere Getränk eingestuft. Die Neurologen haben die Hirnaktivität überwacht und eben feststellen können, je nachdem, da wurden bestimmte Hirnzentren dann aktiviert, dass das auch so wahrgenommen wird vom Proband. Jetzt kommt das Spannende. Jetzt hat man das Experiment noch einmal gemacht. Aber jetzt ohne Augenbinde. Das heißt, jeder hat genau gesehen, was er trinkt. Also ein Glas, da stand Coca-Cola drauf, im anderen Pepsi-Cola. Es war auch das entsprechende drin. Die Probanden haben getrunken, dann mussten sie sagen, was ihnen besser schmeckte und die Hirnaktivität wurde überwacht. Was ist jetzt herausgekommen? Und jetzt wird es spannend. Jetzt ist herausgekommen, dass Coca-Cola mehrheitlich als das bessere Getränk empfunden wurde. Und jetzt wird es noch spannender. Bei der Überwachung der Hirnaktivität wurde festgestellt, dass man wirklich Coca-Cola besser empfunden hat. Also bei Coca-Cola hat das Hirn jetzt wirklich ausgeschlagen. Das ist extrem interessant, dieses Resultat. Denn was heißt das eigentlich? Es sagt eigentlich aus oder beweist die immense Kraft der Werbung. Denn es ist nicht nur so, dass weil Coca-Cola als die coolere Marke gehalten wird normalerweise und sozusagen die soziale Akzeptanz dann dafür sprechen würde, dass ich dann Coca-Cola sage, nicht das ist eigentlich herausgekommen, sondern die Menschen sagen Coca-Cola nicht eben wegen diesen Aspekt, sondern weil sie es wirklich als besser empfinden. Das heißt, die Marke ist so tief in mich Gehirn drin, dass das Gehirn die Marke, und das ist ja das Verblüffende, wirklich besser findet. Also nicht nur sozusagen gedacht oder beeinflusst, man fände vielleicht die Marke besser, sondern es wird wirklich besser empfunden. Also das geht viel tiefer ins Gehirn hinein, als man wahrscheinlich vermuten würde, diese Markenführung. Und das ist, so jetzt können Sie sich streiten, ob es verblüffend oder beängstigend ist, weil es hat mehrere Dimensionen. Und der zweite Punkt, warum ich es überhaupt erwähne, weil das hat jetzt ja nicht zwingend was mit dem Finanzmarkt zu tun, aber aus meiner Sicht ist es trotzdem sehr zentral, weil es eben das wohl große Thema dieses Referates oder dieser Thematik in den Raum stellt, nämlich wie beeinflussbar ist unser Hirn und wie viel davon können wir kontrollieren und wie viel davon erfolgt unbewusst. Und das Experiment zeigt, dass eben die unbewusste Beeinflussung des Hirns sehr weit gehen kann. Und das gilt natürlich auch an den Finanzmärkten, in der Art und Weise, wie wir Finanzmärkte wahrnehmen, wie wir Informationen wahrnehmen, wie wir das Verhalten von anderen wahrnehmen. Noch ein Beispiel aus der Forschung. Hier geht es wiederum nicht nur um Finanzmärkte. Ich will Ihnen nur zeigen, was so geforscht wird in unserer Welt der Behavioral Finance. Man hat folgendes Experiment gemacht. Man hat zwei Leute genommen. Dem einen hat man 100 Euro gegeben und diese Person durfte nun entscheiden, wie viele von diesen 100 Euro gebe ich der anderen Person. Also angenommen, ich wäre das jetzt gewesen, ich kriege 100 Euro und kann jetzt entscheiden, ich gebe irgendwie 20, gebe ich rüber, 80 behalte ich. Also ich musste das irgendwie aufteilen. Und die andere Person auf der anderen Seite durfte, nachdem das Geld aufgeteilt wurde, nun sagen, ob sie einverstanden ist mit dieser Aufteilung. Dann durften auch beide die Geldbeträge behalten. Oder die Person hätte sagen können, nein, das passt mir nicht und dann kriegt niemand ein Geld. Also das war die Spielanordnung. Jemand kriegt 100 Euro, teilt sie auf, das Geld wird dann auch so aufgeteilt. Die zweite Person entscheidet dann aber darüber, ob das okay ist oder nicht. Wenn es okay ist, dürfen alle das Geld so behalten. Wenn nicht okay, dann kriegt niemand Geld. So, jetzt wollen wir mal überlegen, ja, was ist so hier die Überlegung? Jetzt, zuerst einmal angenommen, Menschen wären komplett rational. Angenommen, diese zwei Menschen, die dieses Spiel spielen, sind absolut rationale Menschen. Was würde dann eigentlich passieren? Ab welchem Betrag würde der Zweite dann eigentlich sagen, ja, das ist für mich okay, wie das Geld aufgeteilt wurde? Bitte? 1 Euro. Ganz genau. Überlegen wir mal. Ich krieg 100 Euro. Jetzt sage ich Folgendes. Ich behalte 99 Euro und gebe 1 Euro rüber an den anderen. Wenn der andere komplett rational ist und diesen Euro kriegt, wird er sagen, vor diesem Spiel hatte ich 0 Euro. Nach diesem Spiel habe ich 1 Euro. 1 Euro ist mehr als 0 Euro. Das passt für mich. Ist gut. Also ab jedem Wert, der größer ist als 0, müsste die zweite Person, jetzt immer angenommen, es geht um absolut rationale Menschen, müsste die zweite Person sagen, ja, das passt. Jetzt kommen sie natürlich sofort und sagen, ja, Moment mal, ja, nein, das funktioniert nicht. Also angenommen, ich würde das jetzt wirklich so machen. Ja, ich kriege 100 Euro, behalte 99 und gebe 1 Euro weiter. Dann wird in der realen Welt der andere sagen, ha, dieser geizige Professor. Ja, gib mir nur 1 Euro. Nein, das mache ich nicht mit und akzeptiert die Aufteilung nicht. Weil die andere Person jetzt natürlich mit anderen Aspekten ins Feld führt und sagt, das ist unfair, das ist keine Gleichbehandlung. Und jetzt sehen wir da, in der wahren Welt kommen halt andere Aspekte ins Spiel. Und da zeigt sich erstens mal eben, dass Menschen ganz offensichtlich nicht so zu simplifizieren sind, dass sie eben nur als rational denkende Maschinen zu betrachten sind. Das war sicherlich der erste Aspekt. Und dann stellt sich ökonomisch eine zweite interessante Frage. Ab welchem Betrag nun war dieses Spiel denn im Gleichgewicht? Oder anders formuliert, wie viel musste der andere erhalten, in der realen Welt jetzt gesprochen, damit der andere gesagt hat, ja, das ist für mich gerade noch in Ordnung. Österreich ist anders als Ja, das kommt. Wir wollen nur bei den einfachen mal Überlegungen bleiben. Die, gut geschätzt, das Resultat war bei 20 Euro. Bei 20 Euro ist so die magische Grenze. Also bei 19 Euro im Schnitt sagt dann der andere nein, passt für mich nicht. Und bei 20 dann beginnen die Leute zu sagen, okay, Zähne knirschend, aber passt. Und jetzt müssen wir uns das mal überlegen. Da gibt es also jemand, dem offeriere ich 19 Euro. 19 Euro. Und der sagt nein. Nur, in Anführungsstrichen, wegen dem Aspekt der Gleichheit oder der Fairness. Ist das nicht verblüffend, dass jemand also auf 19 Euro verzichtet, was ökonomisch so viel heißt, wie er zahlt 19 Euro, dafür, dass ein Wert eingehalten wird. Der Wert der Fairness oder der Gleichheit. Ist das nicht verblüffend? Jetzt werden Sie vielleicht sagen, naja, okay, so verblüffend auch nicht. Aber für Ökonomen ist das höchst verblüffend, weil eben die Ökonomie ja von der Denkschule her vom komplett rationalen Menschen kommt. Und für die Ökonomen war dieses Experiment natürlich ein Beweis dafür, dass eben dieser rationale Mensch zu einfach gedacht ist und er in Wahrheit eben durchaus bereit ist für Dinge, die in der Ökonomie meistens überhaupt keine Rolle spielen, nämlich zum Beispiel Fairness, auch wirklich etwas zu zahlen. Und damit will ich Ihnen eigentlich nur zeigen, dass die Forschung zum Glück auch heute weitergeht und eben von diesen einfachen Modellen weggeht und anerkennt, dass der Mensch komplexer ist und dass er eben vielleicht nicht nur monetäre Beträge im rationalsten Sinne hier austauschen will, sondern Werthaltungen, Werte durchaus auch einen monetären Wert haben. Das schließt nämlich, wenn Sie so beginnen, den Kreis dann wieder zu schließen, schließt ja wieder an Diskussionen, die hochpolitisch sind momentan, nämlich beispielsweise die ganze Frage der Löhne der Manager, die mit diesem Experiment sehr gut erklärt werden können. Das heißt eben, dass normalerweise Staatsbürger nicht grundsätzlich ein Problem damit haben, dass jemand viel Geld verdient. Aber es gibt einfach eine Grenze. Es gibt eine Grenze, ab der dann das Gleichheitsempfinden oder das Fairnessempfinden eben komplett verletzt wird. Und das ist dann natürlich auch politisch hier eine relevante Diskussion. Jetzt sehen Sie, wir sind jetzt ein bisschen abgewichen von den Finanzmarktthemen, aber ich wollte Ihnen hier einfach auch zeigen, was in der Forschung so alles gemacht wird. Jetzt mit Blick auf die Zeit würde ich vorschlagen, dass ich mal so meine einleitenden Worte, die sehr in der wissenschaftlichen Welt jetzt verwurzelt waren, hier beenden würde. Und Ziel, glaube ich, des heutigen Abends ist dann auch auf die aktuelleren Ereignisse vielleicht zu sprechen zu kommen, aber das überlasse ich eigentlich Ihnen. Sie sollten vielleicht ein paar Dinge jetzt am Schluss meines Beitrages, den ich stehen hier halte, mitnehmen, wenn Sie erlauben. Das, was mir ganz wichtig ist, erstens, ganz wichtig, jeder und jede ist beeinflussbar durch die Marktpsychologie. Ich sage immer, gerade dann, wenn man glaubt, also ich bin nicht beeinflussbar, an das glaube ich alles nicht, dann sage ich, ja, genau Sie sind besonders beeinflussbar. Das Einzige, was man eben machen kann, ist sich bewusst werden dieser Problematik und dadurch versuchen eben aus dieser ganzen Sache zu lernen. So, jetzt hoffe ich, dass Sie durch diese wenigen Schilderungen, die ich hier einleitend machen durfte, gesehen haben, wie eben beeinflussbar man ist als Mensch und wie diese Leichtigkeit des Seins des Investors eine Rolle spielt. Ich hoffe allerdings, dass Sie nun, nachdem Sie wissen, wie sie funktioniert und ein bisschen erahnen, was man dagegen machen kann, dass sie etwas erträglicher geworden ist. Dankeschön.
So, jetzt ehe wir in die Diskussion einsteigen, möchte ich von Ihnen jetzt gerne noch eine kleine Ferndiagnose haben. Sie haben jetzt verschiedene Punkte gesagt, die da alle ins Spiel kommen, warum man nicht rational handelt. Kurz der ganz aktuelle Fall, JP Morgan Chase. Ja. Der Direktor, also der Vorstandsvorsitzende, sagt jetzt zum Wochenende, noch im April, das ist ja nicht lange her, vor etlichen Wochen, habe man schon Warnungen gehört, dass da Geschäfte im Gange sind, die nicht so ganz passen. Und da hat man das einfach vom Tisch gewischt und er sagt jetzt, wir sind total falsch gelegen, Wir haben einen furchtbaren, ungeheuerlichen Fehler begangen. Es gibt fast keine Entschuldigung dafür. Und jetzt frage ich mich, die haben innerhalb von 15 Tagen 2,3 Milliarden US-Dollar in den Sand gesetzt, sind gewarnt worden und jetzt sehen sie den Fehler ganz ein. Welchen dieser Phänomene sind die da aufgesessen oder allen zusammen oder was ist da passiert?
Na gut, da müsste man jetzt ein bisschen mehr im Detail kennen, wo die sich wirklich dafür spekuliert haben. Ich glaube, wenn wir das Thema diskutieren, geht es eigentlich weniger darum, ob der Händler dann psychologisch beeinflusst war oder nicht, weil unabhängig davon, ob er es war oder nicht, sind solche Verluste nun mal in einer Bank möglich. Und das ist ja der Punkt, der kritisch zu hinterfragen ist. Also wollen wir ein Bankensystem haben, wo jederzeit ein solcher Verlust überhaupt entstehen kann von 2 Milliarden? Und in diesen Fällen muss man ja sagen, zum Glück nur 2 Milliarden. Weil in diesem Falle, wie auch im UBS-Fall, wenn man den rekonstruiert, stellt man ja fest, dass das einfach Händler waren, die ab einem gewissen Moment nicht mehr kontrolliert wurden oder nicht mehr kontrollierbar waren. Und insofern war es, glaube ich, pures Glück, dass der Verlust bei 2 Milliarden endete. Weil in einem solchen Fall, wenn ein Händler heutzutage unüberwacht agieren kann, nur damit das allen klar ist, der kann jede Bank auf dieser Welt innerhalb von 1 oder 2 Tagen in den Konkurs treiben, weil als Händler, der keine Risikolimiten hat, können sie solche Geschäfte abschließen mit so einem hohen Hebel, dass sie immense Verluste auftürmen können innerhalb kürzester Zeit. Und die Frage, die sich ja hier stellt aus Systemsicht ist, wollen wir ein Bankensystem haben, wo das jederzeit passieren kann? Und bis jetzt war es einfach Glück, ja, dass es nur in Anführungsstrichen bei diesem 2 Milliarden Verlust endete, weil es hätte, wie in früheren Fällen, auch bekannt aus der Historie, so viel Verlust sein können, dass das ganze Eigenkapital der Bank weg gewesen wäre und damit wäre die Bank dann Konkurs nicht, weil eben so durch den Staat zu retten gewesen. Mhm. Und das ist ja eigentlich die Frage. Ja, ich würde jetzt die Frage gar nicht so sehr anhängen an unsere psychologische Seite, aber ich kann auch versuchen, auf das einzugehen. Also ich meine es nicht böse, ja, mit meinen Bankerkollegen, ja, wenn ich jetzt das sage. Und was ich sage, bezieht sich eigentlich meistens auch nicht auf Österreich, weil zum Glück der spekulative Handel bei österreichischen Banken sehr überschaubar ist. Aber was ich da sagen wollte, ist, die Neigung zur Selbstüberschätzung ist in der Bankenbranche sicherlich nicht unterdurchschnittlich. Und jeder versteht mich jetzt, was ich damit sagen will, ja. Und das ist das Problem, ja. Also wenn Sie diese Investmentbanking-Kultur kennen, ja, dann ist es so, dass wenn die einen Verlust von 100 Millionen ansammeln, ist es nicht so wie bei jeder anderen Firma, dass man dann sofort versucht, ja, alles Mögliche zu machen, um das irgendwie zu lösen, um das Risiko nicht größer werden zu lassen. Nein, ein Investmentbanker, der fühlt sich herausgefordert. 100 Millionen Verlust, das hole ich morgen wieder auf. Mhm. Und wie geht das im Investmentbanking? Im Wesentlichen nur, indem sie noch höhere Risiken eingehen. Und das ist dann eine Spirale meistens, die nicht im Guten endet. Und da kommen psychologische Phänomene, eben der Selbstüberschätzung, der Händler selber, der überwachenden Instanzen, der Bankenbosse dann hinzu. Ja. Und ich denke, das muss man wissen, dass diese Investmentbanking-Kultur halt schon ihre eigenen Spielregeln und Wesenszüge hat. Und viele der Dinge, die wir hier jetzt thematisiert haben, sind bei diesen sehr professionellen Händlern aus meiner Sicht sogar womöglich stärker ausgeprägt als bei einem privaten Investor. Vor allem auf jeden Fall sind die Konsequenzen um ein Vielfaches höher, wenn die in die psychologischen Fallen tappen, als wenn wir es tun.
Das war jetzt nicht sehr vertrauenerweckend, würde ich sagen. Darf ich einmal die Runde schauen? Ich habe schon deine... Uiuiui. Ich mache es einmal sektorenweise, damit ich den Überblick bewahre. Machen wir es einmal zuerst herüber und dann gehe ich herüber. Bitte, danke. Bitte, Iris.
Selbstüberschätzung. Und zwar möchte ich gern wissen, wer hier bei einer Bank tätig ist. Bitte aufzeigen.
Ja. Herr Benzenstadler ist mutig.
Es sind also beide Herren, sind nicht von der Selbstüberschätzung gezeichnet. Sie kommen wenigstens zu dem Kurs. Ne? Das ist ja sehr gut. Verdienen also einen Applaus. Also, dann zweite Sache. Besonders Beispiel für die Geschmacksverirrung durch Werbung ist es Red Bull Getränk. Ich kenne niemanden in meinem Bekanntenkreis, die das konsumieren, die sagen, das schmeckt mir. Also das ist der Fall 2. Drittens, was mir auch immer sehr unklar ist, dass jetzt aufgrund der Situation auf den Weltmärkten, die sogenannten Krisen rundherum, persischer Gold etc., dass der Goldpreis sich nicht rührt. Ich nehme an, da sind sehr viele Spekulanten am Werk, weil theoretisch, wenn man rational denkt, müsste der ja schon ungefähr mindestens auf 1000 Dollar pro Unze sein, nicht?
Also 2000 meine ich bestimmt.
Okay. Danke. Ich würde vorschlagen, nachdem so viele Wortmeldungen waren, dass wir ein paar zusammennehmen und dann wieder schauen. Bitte, wir merken uns das einmal mit dem Goldpreis. Bitte.
Mich würde Ihre Einstellung zu dem Begriff rationaler Mensch interessieren, weil ich mir jetzt nicht sicher war, ob Sie das so wirklich ganz ernst gemeint haben. Das ist bei mir so angekommen, als ob es für Sie ein rationaler Mensch einer ist, dessen einziges Interesse seinem Bankkonto gilt. Wenn man jetzt das Beispiel mit den 100 Euro nimmt, für mich ist zum Beispiel Fairness im Sinn von Funktionsweise meines sozialen Umfeldes wesentlich wichtiger, als ob ich jetzt 20 Euro mehr oder weniger im Geldbeutel habe. Und ich finde das nicht irrational, weil von der Funktionsweise des sozialen Umfeldes hängt wesentlich mehr ab.
Okay. Ja, bitte.
Von diesen ganzen kognitiven Schwächen, die Sie gesprochen haben, wie schafft man es eigentlich, dass man das wegtrainiert? Ist das möglich und wie macht man das?
Okay, gut. Machen wir die drei einmal.
Wo soll ich beginnen?
Haben Sie noch Kapazität?
Nein, machen wir mal die Runde.
Okay, gibt es da noch eine Frage? Sonst gehe ich da doch herüber. Da war gleich
klar. Können wir die mal beantworten?
Ja, bitte, dann machen wir es so. Okay.
Sollen wir rückwärts vielleicht?
Das ja, wir. Okay, das Wegtrainieren.
Danke für die Frage, Wegtrainieren. Es gibt eigentlich wenig, was man machen kann, ja, weil es ist auch nicht so einfach, weil unser Hirn hier das Problem ist und das lässt sich leider nicht so einfach überlisten. Das Einzige, was man machen kann, ist darüber zu wissen, Bewusstsein schaffen, zu wissen, dass mein Hirn beeinflussbar ist auf diese Art und Weise und versuchen, mich selber, also sich selber zu beobachten, wie reagiere ich eigentlich in gewissen Situationen, warum entscheide ich, wie ich entscheide. Also eine Selbstreflexion des eigenen Handelns. Das kann einem helfen, aber so einfach ist es natürlich nicht. Also man muss ja auch immer sehen, also zum Beispiel wenn wir bei den einfachen Börsenwahrheiten bleiben, ja, wenn zum Beispiel heißt, wenn die Kanonen donnern, soll man kaufen, ja, den Spruch kennen wir alle. Nur an diesen Tagen natürlich, um jetzt nur ein Beispiel zu machen, wie schwierig es ist, an diesen Tagen, ja, werden vielen von Ihnen wird dieser Spruch mal in den Sinn gekommen sein. Aber genau dann, an dem Tag, ist natürlich eben extrem schwierig dann zu kaufen. Ja, weil einfach alles, was Sie lesen, alles, was Sie hören, mit allen Menschen, die Sie sprechen, die sehen den Weltuntergang. Und dann eben zu sagen, naja, der Gott hat gesagt, genau dann muss ich eben anders handeln und wenn die Kanonen donnern, dann muss ich kaufen, genügt halt nicht oder ist nicht so banal. Es ist halt eine sehr schwierige Auseinandersetzung mit einem selber. Also jeder Anleger und Anleger in diesem Raum wissen, wie schwierig es dann wirklich ist, vor dem PC zu sitzen oder mit der Bank zu reden und dann wirklich die Entscheidungen zu fällen in diesen turbulenten, schwierigen Situationen. Also aktueller war es im Dezember letzten Jahres, als die Griechenland-Krise so ihren, wie soll man jetzt sagen, letzten Höhepunkt, vorletzten, drittletzten Höhepunkt erreicht, ich weiß auch nicht, ja, da war alles so negativ, ja, das war wieder so eine Bilderbuchsituation, im Nachhinein festgestellt, aber wer hat dann schon vor Weihnachten dann begonnen, Aktien zu kaufen, ja, also es ist nicht einfach und ich bin mir dessen absolut bewusst. Im Übrigen, um auch eine vielleicht wissenschaftliche Frage auf Ihre Antwort zu geben, es gibt auch Studien, die untersuchen, ob Leute, die mehr Fachwissen haben, und zwar zum Beispiel auch mehr Fachwissen gerade in diesem Bereich, dann geschützt sind vor solchen psychologischen Fallen, und die Antwort ist eigentlich nein. Ja, Wissen schützt nicht.
Und gut durchmischte soziale Gruppen sind auch nicht besser als ein Einzelner?
Das Gruppenentscheidungsverhalten ist wissenschaftlich ein ganz großes Thema. Da gibt es Studien dazu, ja, da ganz viele, da spielen dann wieder ganz andere Phänomene eine Rolle. Meine, also die zeigen, dass die nicht wirklich besser sind, wenn es um Anlageentscheidungen geht. Etwas anderes ist es, wenn es um andere Entscheidungen geht. Aber bei Finanzgeschäften sind Gruppen nicht wirklich besser, weil dann das Herdenverhalten zum Beispiel sehr viel ausgeprägter ist in einer Gruppe. Und das ist dann ein ganz wesentlicher zum Beispiel Hinderungsgrund. Das ist beim Individuum vielleicht dann nicht ganz der Fall. Aber auch meine ganz persönliche Erfahrung, ja, also wenn in Gremien über Anlagegeschäfte entschieden wird, ja, dann schaudert es mich manchmal mehr, als wenn ich Einzelentscheidungen höre. Dann war
die Frage nach dem rationalen Menschen, wie Sie diesen Begriff definieren und der Konnex
zum ja.
sozialen.
Ja, ich habe ja gerade in meinem Vortrag eben versucht zu zeigen, dass eben nicht nur eindimensional betrachtet wird in der Forschung, sondern man öffnet die Sphäre für andere Werte, Werthaltungen, die eben einen Wert im wahrsten Sinne dann haben. Sie haben mir sozusagen vorgeworfen, dass mein Beispiel am Anfang mit dem Münzenwurf und so ein Beleg dafür wäre, dass ich glaube, dass nur Geld eine Rolle spielt und so weiter. Das bezieht sich natürlich nur auf die Spielsituation, weil in der Spielsituation gab es ja keine Fairness- und Gleichheitsüberlegungen. Das Spiel ist ja genauso konzipiert, dass der Mensch, dem ich das Spiel präsentiere, eben nur monetär überlegt. Es ist mit Absicht auf eine Dimension reduziert, um zu zeigen, dass selbst in dieser einen Dimension eben man irrational sich verhält. Aber das beweist ja nur, dass wenn die Welt dann real betrachtet wird, mit all den Facetten, wird sie dann noch mehr abweichen von der rein ökonomischen Perspektive. Also insofern verstehe ich jetzt Ihre Kritik nicht ganz, weil das Referat eigentlich genau das andere gezeigt hat. Es war nur der Startpunkt praktisch.
Ich habe jetzt eigentlich das letzte Spiel gemeint, wo das ist jetzt so rübergekommen, dass dem rationalen Menschen der eine Euro eigentlich mehr wert sein müsste als die Fairness in der Aufteilung des Geldes, also das mit den 100 Euro, die zwischen den beiden.
Ja, aber das war ja genau das Gleiche. Ich habe ja zuerst gesagt, angenommen, wir wären komplett rational. Das war ja genau um zu zeigen, dass dann eine Diskrepanz zwischen diesem Bild und dem wahren, realen Bild herrscht. Also da haben wir uns, glaube ich, nicht so richtig verstanden und ich habe es schlecht erklärt.
Also wir reden vom Homo economicus immer.
Ganz genau.
Ja, also der aber eben von diesem Sektor menschlichen Verhalten.
Bild auch in der Forschung, ich sage jetzt nicht überholt, weil das würde nicht stimmen, ja, aber es ist immer der Ausgangspunkt, der heute sehr viel breiter auch gesehen wird und es würde niemand behaupten, ja, dass wir Menschen uns rein monetär entscheiden. Aber ich habe es ja andersrum umgedreht. Ich habe ja formuliert, angenommen, wir würden rein monetär uns entscheiden, selbst in dieser Abwägungsebene verhält man sich irrational. Und das war ja der Punkt.
Und den Goldpreis haben wir noch ausständig?
Ja, der Goldpreis. Also schauen Sie, ich formuliere jetzt mit Absicht etwas plakativ oder übertrieben. Aber es geht mir darum, dass die Kernbotschaft überkommt. Sehen Sie, Gold, wenn Sie über Gold nachdenken, ja, Gold ist nur Luft. Gold ist die einzige Anlageklasse auf dieser Welt, die ganz sicher eigentlich total überbewertet ist. Weil Gold hat keinen Wert. Mit Gold können Sie gar nichts machen, aber wirklich gar nichts. Ja. Gold zahlt keine Zinsen, keine Dividenden, Gold hat keinen Fundamentalwert. Gold hat nur einen Wert, weil andere bereit sind, dafür einen gewissen Betrag zu zahlen. Aber Gold per se ist für nichts gut. Ja? Sie können nichts damit machen. Gold ist also, wenn Sie so betrachten, ja, das Mekka der Spekulation, weil es hat keinen inneren Wert. Eine Aktie hat einen inneren Wert, eine Anleihe hat einen inneren Wert, sogar ein Derivat hat einen inneren Wert. Sie können alles nehmen. Ja? Aber Gold ist eigentlich, nur weil wir Menschen diesem Metall, ja, irgendetwas zuordnen, hat es einen Wert. Und weil es so knapp ist auf der Welt und alle das anerkennen als letztes Zahlungsmittel, das es geben könnte, hat es einen Wert. Aber stellen Sie sich vor, dieser Glaube würde fallen, dann wäre Gold null wert. Aber wirklich null. Mhm. Weil es hat keinen inneren Wert. Und
also
so gesehen,
der Irrationalität.
Eigentlich ja. Also so gesehen, absolut. Ja. Und wenn man dann so beginnt, Gold zu sehen, ja, dann als Anlageklasse, also erlauben Sie mir diesen Gedanken noch, weil es ja als heute als letzte Versicherung gesehen wird. Ja. Es gibt viele Investoren, ich fühle auch diese Gespräche, die sagen, ja, was ist jetzt, wenn wirklich alles untergeht, ja, da habe ich mein Gold. Und dann muss ich sagen, ich würde es nicht machen. Ja? Also ich würde nicht meine Reserve in etwas investieren, das in Wahrheit pure Luft ist.
Okay, die Herren können sich entlastet fühlen. Es ist nicht mehr die Anschaffung von Goldschmuck notwendig. Es tut auch Modeschmuck. Bitte. Wir haben da noch eine und dann gehe ich hier herüber.
Ich habe eine kurze Frage und zwar im Zeitalter, wo alles immer mehr vollautomatisiert läuft, was für eine Bedeutung hat dann Behavioral Finance in der Zukunft?
Okay. So, ich schaue jetzt da herüber. Da gibt es schon... Ja, wir arbeiten uns jetzt davor. Bitte. Ja, bitte. Bitte, Sie sind dran.
Ja gut, das wird dann zum Computertrading fragen, das hat mir jetzt der Vorredner schon abgenommen. Und zwar wollte ich dann noch wissen, arbeiten Sie auch mit Ernst Fehr zusammen, der ja auch in diese Richtung Psychologie forscht?
Nein, arbeite ich nicht, nein.
Aber Sie kennen die Forschung?
Ja, natürlich, ja.
Okay, bitte, gib es noch vor. Bitte, ich habe es ja gesehen, wir gehen jetzt mal kurz rein in den Sektor, bitte. Ja,
passt schon. Wenn Sie sagen, Gold hat keinerlei Wert, dann ist das vielleicht bei solchem Gold der Fall, welches zu Schmuck verarbeitet worden ist. Denn Schmuck kann einem gefallen oder auch nicht und je nachdem wird man es bewerten. Das ist ungefähr wie mit den Antiquitäten. Aber Gold wird ja für andere sogenannte Nutzgegenstände gebraucht. Und wenn es auch nur vielleicht einmal eine Zahnkrone ist oder eine Brücke und da wird sogar nach der Reinheit des Goldes der Preis festgelegt vom Zahnarzt.
Okay, bitte. Gleich, nehmen Sie es gleich bitte.
Zwei Punkte. Der erste, in der Überschrift haben Sie sich auf die privaten Anleger bezogen. Eigentlich sehe ich nichts von dem, was Sie erzählt haben, was nicht für institutionelle Anleger genauso oder ähnlich gelten würde. Und der zweite Punkt ist, Sie haben sehr oft den Begriff rationalen oder rational denkenden Anleger benutzt. Und zugegeben, ich verstehe eigentlich so gut wie nichts von Geldanlage, aber für mich ist das ein vollkommen leerer Begriff. Weil rational entscheiden hieße, die Informationen, die man hat, irgendwie bewerten und das hieße, auszurechnen, wie sich die Informationen auf zum Beispiel einen Aktienkurs auswirken würden. Aber es gibt ja keinen funktionalen Zusammenhang. Nehmen wir die AMAG, da gibt es die Information, AMAG baut ein Walzwerk um 150 Millionen oder so. AMAG, letzter Geschäftsabschluss, hat niedrigere Gewinne und niedrigeren Umsatz als im Jahr zuvor gebracht. Und dritte Information, AMAG hat sehr gut gefüllte Auftragsbücher. Wenn es jetzt nur diese drei Informationen gäbe, müsste man bewerten, welche Information wirkt sich wie auf den Kurs aus. Aber das ist keine klar definierte Sache. Das ist eben gefühlsmäßige Bewertung, weil man kann keinen funktionalen Zusammenhang machen. Also gibt es per se gar keine rationale Überlegung, wie das den Kurs beeinflusst. Damit ist für mich rational denkender Anleger ein vollkommen undefinierter und leerer Begriff. Vielleicht können Sie da mehr erzählen, was das überhaupt sein soll.
Okay, und dann gehen wir es nur kurz mal vor und dann machen wir eine Runde und dann die nächste Runde, bitte.
Ja, für mich ist in letzter Zeit die Entwicklung doch sehr stark in Richtung eines Casino-Kapitalismus gegangen und ich muss sagen, angesichts der Tatsache, dass ja an sich ich sehr wohl anerkenne, dass es wichtige Funktionen gibt an sich für einen Aktienmarkt oder solche Dinge, frage ich mich eigentlich, wie lange kann das die Gesellschaft noch akzeptieren, dass eben die horrenden Gewinne Einzelner, das ganze Bonussystem, was Sie auch kurz angesprochen haben, letztlich über Produkte mit Riesenhebeln, die dann sogar Riesenbanken letztlich dann wieder in die Staatshilfe treiben. Wie lang kann sowas noch akzeptiert werden und wie sehr wird dadurch nicht die Grundfunktion eines funktionierenden Finanzmarktes gestört, dass er eigentlich Geld für reale Firmen liefern soll, was er ja immer weniger tut.
Okay, bitte geben Sie es einfach zurück. Machen wir eine, versuchen wir das ein bisschen zusammenzuführen. Die Frage war zuerst, wenn alle Abläufe automatisiert werden und auch immer mehr Algorithmen dahinterlegt werden, so habe ich das verstanden. Was hat dann überhaupt Ihr Forschungsgebiet noch für Sinn? Und vielleicht kann man das gleich zusammenführen mit der Frage nach der Rationalität.
Also die Frage mit dem automatisierten Handel. Jetzt muss man zuerst mal festhalten, es ist ja natürlich so, dass heutzutage ja nicht alles automatisiert ist. Ja? Also die Frage würde ich mal so aufteilen, wie ist es, wenn wir beides haben, einen automatisierten und einen normalen Handel? Und wir können uns auch mal überlegen, wie wäre es, wenn alles vollautomatisiert ist. Also wenn wir beim ersten bleiben, solange natürlich nicht der automatische Handel 100% abdeckt, bleibt natürlich die Psychologie eh, wie ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Dann denken wir mal das andere durch. Angenommen, um es einfacher zu machen, angenommen, wir hätten 100% automatisierten Handel. Da muss man sich ja überlegen, wer programmiert diese Maschinen? Ein Mensch. Und damit ist die Frage beantwortet. Die Algorithmen beinhalten natürlich die psychologischen Fallen schon drin, ja. Weil es ist ja immer ein Mensch, der dahinter steht. Und wenn der die Software programmiert, wird er automatisch seine Denkhaltungen, seine Ansichten, sein Verständnis des Marktes replizieren in diesen Algorithmen. Also der Algorithmus per se, das ist schon richtig, ja, der ist dann nicht mehr psychologisch beeinflussbar in dem Sinne, dass er sich dann verändert, das nicht. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass in der ganzen Kette immer ein Mensch irgendwo am Anfang steht und das lenkt und zum Beispiel auch entscheidet, wenn die Maschine ausgeschaltet wird oder nicht. Das ist nämlich übrigens auch ein interessanter Aspekt. Und damit ist es also auch bei einem vollautomatischen Handel so, dass die Psychologie eine Rolle spielt. Vielleicht sind die Ebenen dann einfach ein bisschen andere und die Effekte auch andere, würde ich Ihnen absolut zugestehen, aber die Aussage, dass dann Psychologie keine Rolle spielt, die würde ich so nicht sehen.
Und der Zweifel, dass es so etwas wie ein rationales Handeln im Bereich Investment überhaupt geben kann?
Ja, die Frage ist sehr berechtigt, ja. Und darum, wenn Sie darauf achten, alle Aussagen oder Experimente, die gemacht wurden, versuchen ja einen Aspekt zu isolieren und das sehr einfach zu betrachten. Und in dieser Einfachheit der Betrachtung ist es dann möglich, jeweils zu sagen, was ist rational oder nicht. Aber Sie haben absolut recht, dass in der Komplexität der realen Welt natürlich dann die Faktoren so zusammenkommen, Sie haben jetzt das AMAG-Beispiel genannt, ja, wo es dann wirklich schwer ist zu sagen, was ist rational und was nicht. Nur die Forschung geht den anderen Weg. Sie sagt, wenn ich das Problem eindimensional präsentiere, also dem Investor sage, ganz einfache Entscheidungssituation, du hast A und B, ich gebe dir den ganzen Rahmen, was du zu berücksichtigen hast, dann ist es meistens schon so, dass es eine rationale Antwort gibt. Und wenn er dort dann aber eben sich nicht so verhält, wie man eigentlich sich verhalten müsste, dann kann ich wenigstens sagen, in dieser Eindimensionalität gibt es irrationales Verhalten. Und daraus leite ich ab, dass eben in den komplexeren Situationen es dann auch irrational sein wird. Aber ich kann es nie so vergleichen, weil Sie haben recht, in der komplexen Welt habe ich nie den Vergleich 1:1, was ist rational und was ist irrational. Aber so sind alle Experimente aufgebaut. Also man versucht zu isolieren, um einen Effekt dann irgendwo eruieren zu können.
Aber der Ansatz, ja. Dieser Begriff ist offensichtlich auch der Versuch, sozusagen eine Komplexität zu reduzieren, genau. Was man ja dann in der Folge immer wieder macht, auch bei Investments, oder?
Ja, man muss ja auch sagen, dass das ist ja eine Neigung des Menschen auch, dass er dann versucht, Situationen zu reduzieren auf das Einfache. Aber ich kann die Frage an Sie weitergehen. Versuchen Sie mal, die letzten 5 Aktien, die Sie gekauft haben, ja, einfach zu reflektieren, warum haben Sie die gekauft? Was war eigentlich ausschlaggebend? Und ich glaube, die meisten, wenn man so reflektiert, werden sagen, es waren dann eigentlich sehr einfache Dinge. Ja. Es war nicht, dass ich 20 Studien vor mir hatte, mir ein Excel-Sheet zusammengebaut habe, wo ich alle Dimensionen versucht habe zu eruieren, sondern am Schluss war es doch, ich nehme es jetzt einfach mal an, bei den meisten irgendwie, ja, der Kollege hat dann gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt, dann mache ich es, oder ich habe was gelesen im Wirtschaftsblatt. Also es ist dann reduziert meistens die Entscheidungsfindung. Ja. Das ist einfach eine Tendenz des Menschen, auch als Reaktion auf einfach die Komplexität der Rahmenbedingungen, weil gerade im aktuellen Umfeld muss man sagen, sind Anlageentscheide, alles andere, also sind eh immer komplex, aber momentan natürlich ist der Komplexitätsgrad, also auch für die Profis, nicht ganz so überschaubar, muss man sagen.
Ich habe jetzt noch 2 Fragen offen. Das eine war die Frage nach den institutionellen Anlegern,
ob ja, 100%, die genauso funktionieren. 100%. Ich habe es jetzt einfach nur, weil ich vom Publikum jeweils ausgehe und davon ausgehe, dass das sie eher anspricht, wenn ich schreibe, Privatinvestoren. Aber wir können den genau, oder ich halte den genau gleichen Vortrag vor institutionellen Investoren. Ja. Also da ändere ich kein Komma an meinen Aussagen. Und sie geben es nicht so gerne zu, aber die Studien zeigen es, dass institutionelle Investoren genauso anfällig sind. Ja. Mhm.
Und die Frage, wie lange werden wir uns diese Form des rational-irrationalen Bankgeschäftes noch leisten
können? Ja, das ist eine ganz, ganz grundlegende Frage. Ja. Und ich vermute, ja, am Schluss muss der Staatsbürger das beantworten. Und es bewegt sich in die Richtung, ja, weil die momentanen Entwicklungen, die sie haben, wo der Ball zurück an die Wähler geht und die Wähler äußern sich dazu. Ich denke, das ist der einzige Weg, weil am Schluss kann das System nur getragen werden, wenn die Wähler sagen, ja, ich bin bereit, das zu tragen, für mich passt das. Oder die Wähler sagen, es passt nicht. Darum, ich kann Ihnen nicht beantworten, ob es dann wirklich mal anders sein wird. Aber aus meiner Sicht ist es wichtig, dass jeder und jede sich überlegt, okay, wir haben gewisse Vorteile unseres Systems, wir haben Nachteile und jeder muss für sich abwägen. Ja. Passt das oder passt das nicht? Für die Griechen ist es natürlich besonders schwierig, aber die Griechen beispielsweise, ich finde es auch richtig, dass die Wähler sich überlegen, wollen wir in der Eurozone bleiben, wollen wir es nicht. Und es darf und muss auch die zweite Variante offen bleiben, dass die Griechen sagen, sie wollen es nicht und dann sollen sie gehen dürfen. Ja. Wenn sie das möchten, dann finde ich das absolut vertretbar. Ich habe das schon lange auch in den Medien vertreten, dass ich finde, der Wähler muss am Schluss diese Entscheidung treffen, weil alles andere zögert diese ganze Miseria nur ins Unendliche. Und die Finanzmärkte zweifeln ja dann selber dann daran, ob die Entscheidung einer EZB, eines Staatspräsidenten oder einer Regierung wirklich umgesetzt wird, weil der Finanzmarkt selber ja sagt, die werden doch bald abgewählt werden oder die wird es nicht mehr geben. Und dieser Zustand ist nicht tragbar. Also je früher man den Ball zurück dann die Wähler gibt und die das entscheiden müssen, desto besser. Auch wenn das ein sehr schmerzhafter Weg für den Finanzmarkt sein wird, weil das natürlich viel Turbulenzen auslösen wird. Aber es gibt keinen anderen Weg. Jetzt kann ich Ihnen nur sagen, wie ich als Staatsbürger, ich würde als Staatsbürger für mich sagen, das bestehende System will ich grundsätzlich behalten. Ja, ich will kein, jetzt, das ist sehr meine persönliche, kann jeder anders sehen. Ich für mich sage ja, ja, grundsätzlich, aber es gibt einige Dinge, ja, die würde ich natürlich schon ändern wollen. Aber ich würde nicht das ganze System in Frage stellen. Ich jetzt, ja. Ich würde zum Beispiel, ja, also die Situationen, wo der Staat eine Bank rettet oder stützt, in diesen Fällen will ich als Steuerzahler und Staatsbürger einen Staat sehen, der sich massiv bei dieser Bank einmischt. Das, was der Staat momentan nicht machen will. Ja, aber ich als Staatsbürger wünsche mir das. Ja, der soll darüber entscheiden, ob die Bank Dividenden zahlt oder nicht. Der Staat soll etwas sagen, wie hoch die Boni sind oder nicht. Weil wenn mein Steuergeld dort investiert ist, da will ich was dazu sagen. Ja, da kann ich nicht einfach sagen, ja, ordnungspolitisch, ich will da nicht reinreden. Weil, gut, man hätte sagen können in der ersten Runde, nun hat man jetzt gelernt, dass wenn man so macht, dass das meistens zu Lasten der Steuerzahler ausfällt, weil leider dann die Dividenden hoch ausfallen und die Boni auch nicht sinken. Also sollte man lernen und sagen, Staat, setz dich ein, ja, mach was, steuer diese Bank, lenke sie in die richtige Richtung. Und das wird nicht gemacht. Ich würde mir das schon wünschen. Ja.
Also wir hätten doch die Schweizer in der Währungsunion gebracht. Als Demokraten
habe ich jetzt nur gemeint. Jedes europäische Land darf ja Verhandlungen mit der Schweiz aufnehmen und dem Schweizer Franken beitreten. Also die Variante gibt es
ja.
Das machen die Schweizer nicht mit.
Okay, bitte. Wir machen da weiter. Wer hat das Mikrofon? Bitte, ja.
Ja, ich möchte anschließen an die Frage des Herrn Kollegen vorher. Casino-Kapitalismus. Und wir diskutieren in unseren Stammtischrunden immer die Frage, die spannende Frage, trauen Sie sich, also die Hauptakteure dieses Casino-Kapitalismus, noch einmal, ich sage nicht ein zweites Mal, es ist ja schon gewesen, es war ja nicht das erste Mal jetzt, es ist ja nur das erste Mal, dass das so publik geworden ist. Wir spekulieren, bis der Karren an die Wand gefahren wird und dann lassen wir uns vom Staat auffangen. Glauben Sie, dass dass Sie sich trauen, dieses Spiel noch einmal zu spielen? Das war die erste Frage. Zweite Frage ist, steckt da irgendwie System dahinter? Vielleicht sogar, dass Marktfundamentalisten versuchen, den Staat noch mehr abhängig zu machen? Oder trifft eher zu das Bibelwort, denn sie wissen nicht, was sie tun? Und das war der erste Fragenkomplex. Der zweite Punkt, rational und irrational. Ich möchte da etwas erzählen aus meiner Sicht. Ich habe mich vor einigen Wochen entschlossen, um einen größeren Geldbetrag österreichische Staatsanleihen zu zeichnen. Und habe diesen Entschluss einem bekannten Psychologen gegenüber als rational dargestellt. Der hat mir gesagt, du spinnst so ungefähr, du wetterst und schimpfst gegen die Finanzmärkte und zeigst andererseits aber ein gesundes Maß an Patriotismus und jetzt versuchst du mir klarzumachen, das ist, deine Entscheidung war rational. Dann habe ich gesagt, ja, du hast recht, natürlich. Also diese Frage habe ich, glaube ich, selbst beantwortet. Das war der Irrtum. Und dritte und allerletzte Frage. Sie waren letztes Jahr bei der ökonomischen Sommerakademie.
Wir geben es nach hinten, ja, bitte.
Sie haben uns ja sehr schlüssig erklärt, dass Finanzentscheidungen irrational sind. Nun haben die aber natürlich riesen Auswirkungen auf die Realwirtschaft und somit auf unser aller Leben. Jetzt ist meine Frage, gibt es wissenschaftliche Ansätze, wie man die Finanzmärkte regulieren könnte, ohne sie jetzt zu verbieten oder ohne sie abzudrehen? Und so ein Regelwerk aufzustellen, dass die im Dienste der Gesellschaft funktionieren und nicht gegen die Gesellschaft.
Okay, bitte.
Mich würde interessieren, ob der Herdentrieb in Ihren Forschungsansätzen eine Rolle spielt.
Okay, gibt es da hinten noch eine Frage? Sonst würde ich das wieder mal zusammenfassen. Also, wie oft machen wir das noch mit dem Casino-Kapitalismus? Ihre Einschätzung?
Also man muss fairerweise sagen, es gibt momentan schon Entwicklungen oder Leute, die versuchen ja das System so zu verändern, dass man es verbessert. Ich meine, die Themen, die möglichen Reformvorschläge, die liegen ja schon auf dem Tisch. Und es wäre jetzt unfair zu sagen, dass dort gar nichts gemacht worden wäre oder gemacht wird, dass es keine Reformvorschläge auf sinnvolle gibt, das wäre jetzt auch falsch so zu formulieren. Also so einseitig ist es nicht. Natürlich gibt es Kräfte, die eher das Bestehende vielleicht versuchen zu verteidigen, aber es gibt also auch bedeutenden Reformwillen. Es wird jetzt ein politischer Diskurs sein, welche Seite sich jetzt stärker durchsetzt. Im Moment, das ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung, würde ich meinen, dass in den letzten Monaten die Diskussion schon härter geführt wurde und diejenigen, die Reformen wollen, sind jetzt schon prominenter auch zu Wort gekommen. Ob sie sich jetzt dann wirklich durchsetzen, wird eine andere Frage sein. Aber wenn Sie jetzt verfolgen innerhalb der EU die Diskussion über die höheren Eigenmittelunterlegungsgrößen, verglichen zu dem, was das Basel III-Rahmenwerk vorgibt. Also die EU will ja Möglichkeiten schaffen, dass europäische Banken noch mehr Eigenkapital halten sollen, was der Basler Ausschuss vorgibt, was die Schweiz ja schon beschlossen hat. Das zeigt ja doch, dass man eigentlich in die richtige Richtung denkt. Zudem wird innerhalb der EU ja diskutiert, einen gesetzlichen Rahmen zu schaffen für Bankenkonkurse, also Bankeninsolvenzrecht. Das ist aus meiner Sicht ganz etwas Wichtiges und schließt im Übrigen an die Frage eines weiteren Herrn an, was man eigentlich machen könnte, um die Märkte so zu zügeln. Ja, die Märkte, also die Märkte verstehen schon die Sprache der Märkte, also der eigenen. Man muss das nur spielen lassen. Ja. Das Perfide ist ja, dass man die Märkte eben nur auf einer Seite jetzt halt spielen lassen. Aber man darf ja nicht vergessen, dass das marktwirtschaftliche System auch eine Kraft hat, sich selber zu ändern oder das Schlechte zu eliminieren und dadurch das Neue zu schaffen. Ja, also diese schöpferische Zerstörungskraft von Schumpeter. Wenn jemand grundsätzlich an die Marktkräfte glaubt, ja, dann wäre das eigentlich die Antwort der Märkte. Nur das wird ja nicht spielen gelassen, das wird ja nicht zugelassen. Man erlaubt es ja nicht, dass Banken, die ganz offensichtlich zum Beispiel sich verspekuliert haben, nicht nachhaltig sind in ihrer Strategie und Struktur, dass die nicht untergehen, ist unverständlich. Das würde schon eine reinigende Wirkung an den Märkten bewirken und vor allem, und das ist ja das Wichtigste, es würde eben zu Angst führen bei den Spekulanten und zur Einsicht, Achtung, wenn ich mich verspekuliere, dann riskiere ich Kopf und Kragen. Und das ist momentan leider nicht der Fall. Ja, das muss man sagen. Und das ist das Problem. Also die Marktkräfte, die Gegenkräfte praktisch, die der Markt selber erzeugen würde, nämlich Angst unterzugehen, die Existenz zu verlieren, diese andere Seite, diese andere Gegenkraft des Marktes, die ist momentan ja eigentlich eliminiert. Und das ist das Problem, warum dann nur die andere Seite des Marktes so prominent sichtbar ist, nämlich diejenigen, die eben extreme Risiken eingehen. Und das ist völlig aus dem Gleichgewicht geraten. Und man muss ja auch sagen, alles, was bisher gemacht wurde, oder sehr vieles davon, stützt ja genau diese Sichtweise. Denn wenn ich jetzt ein Spekulant wäre, der Hochfinanz, würde ich ja jetzt mir für mich eins mitnehmen aus den letzten 5 Jahren. Wenn ich mich verspekuliere, muss ich nur darauf achten, dass der Verlust wirklich groß ist, weil dann werde ich gerettet. Ja, und das ist ja die eigentliche Lehre, die ich jetzt eigentlich mitnehmen müsste als wichtiger Akteur im Markt. Und das kann es ja nicht sein. Ja, das kann jetzt wirklich nicht die Botschaft sein, die aus diesen letzten 5 Jahren rauskommt. Wichtig wäre doch die Botschaft, dass jeder erkennt, diejenigen, die sich verspekuliert haben, die sind untergegangen, die gibt es nicht mehr. Die mussten einen hohen Preis zahlen. Das wäre eigentlich die Botschaft, die herauskommen müsste. Aber leider haben wir eben noch kein System gefunden, wo wir das zulassen können, wo wir zulassen können, dass eine Bank untergeht, ohne dann, dass wir alle darunter leiden. Das ist das Problem. Nur machbar wäre es, davon bin ich überzeugt. Die Frage, ob eine Bank untergehen kann, wurde bisher immer so beantwortet, dass man gesagt hat, nein, weil es gefährdet das ganze System. Die Bank ist systemrelevant. Und das ist ein K.O.-Argument, weil mit dem Argument können Sie alles und jedes retten, siehe Österreich. Ohne jetzt zu politisch sein zu wollen, aber was man alles in Österreich gerettet hat, wäre in vielen anderen Ländern ganz sicher nicht gerettet worden, ja, weil es weit weg vom System relevant ist. Aber gut, lassen wir mal diese Sticheleien. Aber das darf nicht so sein, dass wir mit dem Systemargument alles verunmöglichen. Denn es ist möglich, die faulen Teile an der Bank untergehen zu lassen, ohne dass die gesamte Bank untergeht. Das ist völlig machbar. Ja, das ist eigentlich nicht so, dass das unmöglich ist. Weil man kann die anderen Bestandteile einfach aufrechterhalten. Also wenn eine Bank in einer Sparte x Milliarden Verlust gemacht hat, existiert ja der Rest der Bank weiterhin in blendender Form und es funktioniert ja alles. Wichtig ist nur, dass ich eben die Teile dann trenne und sage, das eine erhalte ich und da macht es Sinn, dass der Staat das macht, aber völlig unbegreiflich wird es ja, dass dieses Marode oder Kranke dann ja auch mitgetragen wird. Und aber das ist ja genau heute der Zustand, wenn man dann sagt, man muss die Bank erhalten als Ganzes. Das heißt, es werden ja alle Teile dann erhalten.
Wenn man jetzt bei unserem Thema Rationalität und Irrationalität bleibt, heißt das dann, an der Grenze, wo es zum Untergang geht oder zu den Sanktionen, die ich tatsächlich spüre, dort setzt die Rationalität auf jeden Fall wieder ein?
Ja, das würde, ja, also die Botschaft, da bin ich mir sicher, die würden die Spekulanten schon verstehen und jeder Chef einer Investmentbank würde das dann schon zur Kenntnis nehmen. Ja, wenn er sieht, dass die Kollegen untergehen, ihren Job nicht mehr haben, die Boni nicht gezahlt werden, sozial geächtet werden, also die Botschaft kommt dann schon rüber. Aber das ist halt auch noch nicht der Fall. Ja. Mhm. Also ich bin schon, wenn wir im System bleiben, jetzt können Sie kommen und sagen, völlig legitim, ich stehe das eben zu, dass jemand sagt, ich will das ganze System anders haben. Ja. Ich habe jetzt nur argumentiert, im System bleibend. Also ich will das System so behalten, will es aber ändern. Ja, jetzt könnte man auch argumentieren, Sie wollen komplett das System ändern. Das würde ich nicht so sehen. Das haben wir da auch nicht diskutiert.
Vielleicht noch die eine Frage, ob möglicherweise dahinter auch ein System steht. Ja, das, ob ein marktfundamentalistisches System dahinter steht, das auch Interesse hat, sozusagen den Staat. Aber es war Ihre Frage, das wollte ich jetzt nur kurz einbringen.
Na gut, das System hat ein Interesse, immer sich selbst zu erhalten. Das ist aber jedem System eigen. Ja. Das dürfen wir dem System in dem Sinne auch nicht vorwerfen. Es wäre ein seltsames System, wenn das System sich selber systematisch in Frage stellen würde. Ja. Also das ist so irgendwie, das wäre dann relativ irrational vom System selber betrachtet. Also das System versucht natürlich, sich zu erhalten. Die Frage peilt aber wahrscheinlich auf andere Ebenen. Ja. Die Frage ist eigentlich, wer im System hat wie viel zu sagen und beeinflusst wie die Machthebel. Und da stellen sich schon ein paar Fragen natürlich, ohne dass ich jetzt da auch wiederum so politisch werde, aber die Frage, ja, welche Branchen sind wie politisch vertreten und haben welchen Machteinfluss, natürlich spielt das hierbei jetzt eine Rolle, ja, und dass natürlich diese Kreise versuchen, eher systemerhaltend zu sein, ist irgendwo auch nachvollziehbar. Mhm. Aber da bin ich schon sehr demokratisch und sage trotzdem, da muss jeder Staatsbürger dann halt schon schauen, ja, wie wähle ich, wem gebe ich die Stimme, was fordere ich vom Politiker, den ich wähle, weil das ist schon unsere Aufgabe, ja, und da glaube ich dann schon an die Basisdemokratie, und an unsere Stimme, die sich erhebt und sagt, Moment einmal, das, so wie es jetzt gelaufen ist, ist für mich nicht in Ordnung. Aber vielleicht bin ich zu viel Schweizer da.
Wir haben noch eine Reihe von Wortmeldungen, trotzdem kurz, damit die zwei auch noch da ankommen. Regulieren Finanzmärkte und Herdentrieb, das hatten wir schon einmal, das Thema, aber vielleicht die Regulierung der Finanzmärkte, Ihre Position war noch die Frage.
Gibt es ein schlüssiges Konzept, an dem man drehen müsste, um das System zu stützen?
Nein, also so kann ich die Frage nicht beantworten. Aber es gibt natürlich schon eben regulatorisch Dinge, die Sie machen können, um das System oder sagen wir, um die negativen Seiten abzuschwächen. Aber man muss da schon vorsichtig sein. Ja, zu viel dürfen wir da nicht erwarten. Also man muss da sehr differenziert das betrachten. Dass Verluste entstehen beispielsweise, Spekulationsverluste, das werden wir nie eliminieren können, wenn wir einen Markt haben. Und das sollten wir nämlich auch gar nicht eliminieren, weil das ist ja die Idee des Marktes. Wenn ich nur Gewinne habe, dann wird dieser Markt ganz sicher überschießen und am Schluss uns in die Katastrophe führen. Also im Sinne des Marktes sind ja alle Spekulationsverluste ja wichtig. Ja, das ist so wie die geistige negative Nahrung des Marktes. Das braucht er. Er braucht diese Erfahrung der Spekulationsverluste, um eben dann zu lernen. Nur, was wir nicht brauchen, ist, dass Spekulationsverluste dann die Realwirtschaft tangieren und das Ganze, das ist die Teufelskette. Ja, das ist der Punkt. Und das schließt aber an unsere Diskussion von vorhin an. Eben Spekulationsverluste zulassen, aber die sie ausgelöst oder verursacht haben, müssen den Preis zahlen und nicht andere. Da ist der Riegel sozusagen zu setzen. Aber man sollte sich aus meiner Sicht nicht einen Finanzmarkt vorstellen, der eben Spekulation verhindert oder verunmöglicht. Das wird es nie geben. Wenn Sie das wollen, schließen Sie den Markt. Dann haben Sie keine Spekulation. Aber ich weiß nicht, ob das im Sinne dann von allen wäre. Ja, solange wir Finanzmärkte haben, gibt es Spekulation. Und Spekulation ist aus meiner Sicht auch nichts Negatives. Ja, das braucht der Markt. Das ist wichtig für den Markt. Wichtig ist nur, dass man dann kohärent ist und das durchzieht und sagt, gut, der dann spekulative Gewinne einfährt, der darf sie behalten, aber der die Verluste einfährt, der muss das dann aufspüren. Und diese Kongruenz, diese Symmetrie braucht es. Und das ist eben irgendwo verloren gegangen.
Herr Professor Kocker, wir haben jetzt noch etliche Wortmeldungen. Dürfen wir ein bisschen überziehen?
Ja, ja.
Ja, okay. Dann würde ich sagen, dann nehmen wir jedenfalls diese Wortmeldungen. Ich habe sie gesehen und da war auch noch eine. Die nehmen wir jetzt jedenfalls noch dran und ich bitte Sie, Sie wissen, bei uns kann man ohnehin kommen und gehen, wie man will. Bleiben Sie noch da und hören Sie uns noch zu. Bitte, wir fangen jetzt einmal hier an, bitte.
Sie haben schon in Richtung politische Entscheidungen und Rahmenbedingungen für die Banken gesprochen. Ich möchte ein bisschen konkreter werden. Ich brauche nicht so diplomatisch sein wie Sie. Erstens, Sie haben betont, dass die Banken mehr oder weniger, ich würde sagen, Narrenfreiheit hatten, weil es eigentlich belohnt wird, Risiko zu gehen und nicht bestraft wird, ein zu hohes Risiko einzugehen. Wer too big to fail ist, der kann nicht verlieren, der wird gestützt. Das ist die Narrenfreiheit und die Politik war leider nicht klug genug, das vorauszusehen und die Rahmenbedingungen entsprechend zu gestalten, dass diese Narrenfreiheit nicht Platz greifen kann. Der zweite Punkt ist, den Sie auch schon ein bisschen diplomatisch angesprochen haben, die Einflussmöglichkeiten. Die Banker haben sehr hohe Einflussmöglichkeiten auf die Politik und die nützen sie. Wenn wir jetzt unser Bundesland Oberösterreich nennen, es gibt da zum Beispiel eine Raiffeisen Landesbank, der bis vor kurzem Chef Ludwig Scharinger, glaube ich, saß in ca. 20 Aufsichtsräten, unter anderem in konkurrierenden Betrieben wie Linz AG, Energie AG, in beiden Aufsichtsräten, das sagt schon vieles, teilkommunale Unternehmen. Weiters lebt die Bankenwelt davon, dass sich die Kommunen immer mehr verschulden. Wer gibt die Kredite an die Kommunen, dass sie weitere Projekte bauen können? Banken, auch hier diese Bank, sehr federführend. Und wenn diese Bank zum Beispiel ein sehr teures Landesdienstleistungszentrum auf Mietbasis baut und der Landesrechnungshof das verwaltungstechnische Korrektiv dann ein paar Jahre später sagt, das war zu teuer, das Land hätte das besser selbst gebaut, dann kommt eben dieser Banker daher und wischt das mit einem Satz beiseite und sagt, der Landesrechnungshof kann leider nicht rechnen, die kennen sich nicht aus. Und kommt damit durch. Und das sagt, wie gut die politische Gestaltungs- und Regulierungskraft bei uns funktioniert. Ein paar Banker führen die Politik am Nasenring durch das Land.
Vor Ihnen?
Eine Frage und zwar Sensationslust, Selbstüberschätzung, das Nichtlernen können aus Fehlern, sind ja Persönlichkeitsfaktoren, die in psychologischen Tests eigentlich sehr gut zur Anschauung kommen können, beziehungsweise auch in psychologischen Interviews sehr gut gefiltert werden können. Wird das bei Bankern, Investmentbankern gemacht oder wäre das nicht auch ein Wettbewerbsvorteil für Banken, die das machen würden?
Okay, bitte.
Sie haben gesagt, dass man Banken Insolvenz gehen lassen soll. War da dann das Beispiel Lehman Brothers zu klein oder wie ist das in diesem Zusammenhang zu bewerten?
Okay, bitte. Bitte, ja.
Mich würde die Sicht oder Ihre Sicht aus der universitärischen Sicht quasi interessieren. Sie als Universitätsprofessor, da hätte ich zwei Fragen, nämlich als erstes eine theoretische. Es gibt ja die Effizienzmarkttheorie, die ja sehr aufbaut auf rationales Verhalten. Das wissen wir heute durch den Vortrag, dass das eben genau nicht der Fall ist. Wie ist da der aktuelle Stand der Universitätslehre? Gilt jetzt die Theorie umso weniger? Sind jetzt die Märkte umso weniger prognostizierbar? Das würde mich einmal interessieren. Und als zweites, das wäre eine eher praktische Frage. Jetzt sind ja im Laufe der jüngsten Finanzkrise die Banker und vor allem die Investmentbanker unter Beschuss geraten. Aber inwieweit hat die Universität Schuld, durch die Lehre und durch die Meinungen, die sie diese Jahre lang verbreitet hat, die ja dann natürlich auch die Banker mit aufgefasst haben. Gibt es hier irgendwo ein Umdenken, nicht nur in Linz, sondern allgemein? Gibt es dieses Umdenken oder funktioniert das Bankwesen sowieso anders, dass man quasi woanders ansetzen muss und nicht an der Lehre?
So, noch eine letzte Wortmeldung, dann schließen wir die
Runde. Ja, sollte man das, was Sie vorhin bezüglich Banken gesagt haben, und zwar mit der strengen Regulierung, nicht auch auf Staaten anwenden. Das heißt also Staatsschuldenkrisebezug oder die Frage vor Staatsanleihen. Die Staaten sind ja mindestens an dem ganzen Desaster so genauso stark beteiligt ist wie die Banken.
So, ein schöner Strauß zum Schluss.
Wunderbar.
Wo fangen wir an? Bei den psychologischen Tests für Banker und Bankerinnen?
Ja, also in großen Stile wird das nicht gemacht, aber Sie haben den Kern eigentlich schon getroffen mit Ihrer Aussage, dass das natürlich die Zukunft sein könnte. Oder man müsste eigentlich als Bank versuchen, sowohl die Kunden beispielsweise wie auch die eigenen Mitarbeiter zu profilieren. Und zwar ein psychologisches Profil zu erstellen, um sie entweder besser beraten zu können, wenn es die Kunden sind, oder die Banker besser einzusetzen oder zu überwachen, wenn es um Mitarbeiter geht. Ja, das wird natürlich zu wenig gemacht. Man muss natürlich auch hinzufügen, dass eben immer, wenn wir über das Investmentbanking sprechen, das Resultat eines solches Tests ja anders verstanden würde. Also je mehr ich mich selbst überschätze, desto besser, also desto eher kriegen sie den Job. Weil das einfach eine andere Kultur ist, ja. Also das muss man hier schon auf den Punkt bringen, dass das kulturelle Fragen sind. Darum ist das auch nicht ganz so einfach in den Griff zu kriegen. Und darum, um auch auf die Frage des anderen Herrn hier anzuschließen, möchte ich hier schon unterscheiden, dass das kein österreichisches Phänomen ist, weil in österreichischen Banken, wenn wir das jetzt mal versuchen, über alle Banken eine Aussage zu machen, herrscht sicherlich eigentlich sehr bodenständige und traditionelle Bankkultur, wenn Sie es international vergleichen. Also österreichische Banken, wenn Sie jetzt ganzes Spektrum vor sich hätten, ja, würde ich die so ganz auf der Seite der bodenständigen einordnen. Auch weil es dieses Investmentbanking in Österreich in dieser Form ja gar nicht gibt. Und auf der anderen Seite sind dann sicher die amerikanischen Großbanken, die diese Kultur, und ich betone das noch einmal, es ist eine Kultur, ja, das sind ganz viele Elemente, das sind ganz spezielle Menschen, das ist eine ganz spezielle Arbeitsatmosphäre, die dort herrscht, die das züchtet. Da treffen sich diese Leute, die genauso aggressiv sind, die wirklich Spieler sind, die das Risiko suchen, die teilweise schon auch mit dem Risiko gut umgehen können. Es ist ja nicht so, dass zum Glück wir täglich 2 Milliarden Verlust haben. Es mag ja auch positive Seiten haben. Aber damit will ich nur sagen, ja, da muss man schon dann differenzieren. Also ich würde Österreich da wirklich in dieser Thematik hier rausnehmen. Ja. Ich sehe nicht österreichische Banker hier als übertrieben, sich selbst überschätzend, Hochrisiken eingehen. Es mag immer dann wieder Beispiele aus auch der Vergangenheit in Österreich geben, wo sich die eine oder andere Bank natürlich verspekuliert hat, aber das Ganze hat jetzt nicht so einen Systemcharakter wie etwa in den USA, wie etwa in Großbritannien oder vielleicht teilweise auch bei den Schweizer Großbanken, weil die halt schon sehr amerikanisch geprägt sind. Also hier würde ich schon dann differenzieren, ja, bei diesen Themen.
Mhm. War Lehman zu klein noch als Fall?
Ja, Lehman, jetzt muss man fairerweise sagen, ja, jetzt versuchen wir ja immer da rückblickend mehr oder weniger gescheit zu argumentieren, was hätte man machen sollen, was soll man machen. Mit Lehman wurden wir alle vollkommen überrascht. Also die Welt, wie sie vor Lehman war und wie nachher, das ist einfach von den Denkmustern, von den Erwartungshaltungen, von den Weltbildern, das ist Tag und Nacht. Ja, bis zu Lehman konnte sich doch in Wahrheit niemand wirklich vorstellen, dass eine ganz große Bank einfach untergeht. Das war doch eigentlich undenkbar. Und in diesem Mindset, in dieser Denkhaltung waren ja noch alle drin. Und dieser Umstand, dass diese Bank dann wirklich Konkurs war, ja, dass sie einfach nicht mehr da war, das war einfach ein mentaler Schock. Das war nicht nur ein Monat, das war in der ganzen, im ganzen Weltbild der Entscheidungsträger, aber nicht nur, ich würde meinen auch einfach von uns, ja, das war einfach der Super-GAU, ja, und darum war dann das Zulassen des Konkurses mit so massiven Effekten verbunden, ja, das war einfach, man war nicht vorbereitet. Aber heute wäre ja das ein bisschen anders, ja, weil man hat jetzt schon 5 Jahre viele verschiedene Banken mehr oder weniger durch solche Phasen bringen können. Man hat Erfahrungen sammeln können und heute könnte man sicherlich eine solche Bank geordnet in den Konkurs bringen können und damit wäre dann eben, wären die Systemrisiken sicherlich nicht so gegeben wie damals. Aber ich will einfach nochmal auch für mich, ja, ich versuche auch mich zu reflektieren. Und auch für mich muss ich sagen, ich habe das in keiner Weise auch kommen sehen. Ich war genauso überrascht, dass es geschehen ist. Aha, für mich, ja, war das zuerst einmal pum, Leere, ja. Wie ist sowas nur möglich? Und was man dann ja auch rückblickend dann alles gehört hat, wie eng es damals ja wirklich war, ja, das war ja wirklich, also ich habe dann im Nachhinein mit einigen Bankern sprechen können, die Situation diese Tage dort wirklich sehr stark verfolgt haben im September 2008, und das war wirklich haarscharf. Also damals, diese 2-3 Tage nach dem 15. September 2008, also das hätte wirklich schlimm enden können. Also zum Glück ist es nicht so schlimm gekommen eigentlich, obwohl es gut auch nicht war, aber die Welt stand da wirklich kurz vor dem kompletten Blackout, was die Finanzwelt betrifft. Und das hätte wirklich, ja, das muss man sich mal vorstellen, heißen können, dass wir mit unseren Bankomatkarten nicht mehr hätten Geld haben können. Und die Banken hätten die Schalter zugemacht und sie wären nicht mehr zu Bargeld gekommen. Und dann, und sie hätten keine Online-Transaktionen mehr machen können, nichts mehr gegangen. Und da muss man sich vorstellen, was in unserer Welt passiert, wenn sowas eintritt. Ja, das ist schon eine schöne gedankliche Übung, die sie mal machen können. Was würde dann eigentlich passieren, wenn man keine Rechnungen mehr zahlen kann? Ja, zum Glück wissen wir es nicht genau, was das passiert, aber Gutes aus meiner Sicht kann das nicht beinhalten.
Zwei Fragen. Hatten wir jetzt noch die Frage nach der ökonomischen Lehre? Was ist da dazu noch zu sagen? Und ja, was ist Ihre Rolle? Und die Frage nach den Staaten und den strengeren Regulierungen.
Ja. Sehr wichtige Frage bezüglich der Rolle der Universitäten. Und da bin ich selbstkritisch zu 100%. Ja. Universitäten spielen da eine ganz wichtige Rolle, weil diese Denkhaltungen, von denen ich soeben gesprochen habe, die wurden natürlich über die Universitäten vermittelt. Ja. Man darf natürlich nicht vergessen, dass sie eigentlich auch heute noch weltweit, wenn sie in einen Finanzkurs gehen oder ein Finanzbuch lesen oder an der Uni Finanzen studieren, lehren alle ziemlich das Gleiche. Ja. Die genau gleichen Formeln, Aussagen, Ideologien werden vermittelt und die verkörpern diese Welt mehr oder weniger der vollkommenen Finanzmärkte, die alles regeln, man braucht wenig Staat. Das ist schon so die Denkhaltung, die insbesondere an den Universitäten jahrzehntelang gepflegt wurde. Das hat sich begonnen zu ändern. Ich will jetzt mich da gar nicht in den Vordergrund bringen mit der Behavioral Finance, aber es sind dann Forschungsrichtungen entstanden, die eben versucht haben, zu kritisieren. Aber da muss ich Ihnen auch aus dem Nähkästchen plaudern sagen, dass Wissenschaft natürlich nicht anders funktioniert wie jedes Geschäft auch sonst. Ja, es gibt die Marktführer, die viele Lehrstühle haben, die viele Ressourcen an sich ziehen, die verkörpern und vermitteln gewisse Lehren und gewisse Konzepte und die versuchen natürlich, ihre Schäfchen im Trockenen zu halten, und wenn dann neue Wissenschaftler kommen mit neuen Ideen, dann werden die zuerst einmal sehr schön weit draußen gelassen. Ja, die kriegen keine Lehrstühle, die kriegen keine Geldmittel. Wissenschaft funktioniert genauso wie jedes andere Business. Ja. Und dann mit der Zeit vielleicht gelingt es dem einen oder anderen dann irgendwie prominent in Erscheinung zu treten, das beginnen Finanzmittel in die Richtung zu fließen und dann entsteht ein anderes Weltbild auch in der Wissenschaft. In diesem Prozess befinden wir uns heute. Also heute sind wir mittendrin. Es gibt in London, in New York gibt es gewichtige, renommierte Institutionen, die beginnen auch in der Lehre und in der Forschung eben zu akzeptieren und anzuerkennen, dass man etwas ändern muss. Also diese Diskussionen finden jetzt statt. Man muss auch sagen, mit etwa 5 oder 4 Jahre Verzögerung. Die Uni ist da immer noch ein bisschen zögerlich in diesen Dingen. Das findet statt. Sehr spät, gebe ich zu. Und ich gebe auch zu, dass das eine große Rolle gespielt hat in dieser Finanzkrise, weil diese Denkmuster eben durch die Universitäten eigentlich vermittelt wurden.
Ja, und letzte Frage war dann noch die Frage nach den strengen Regulierungen auch für Staaten.
Ja, ich bin dankbar um diese Frage, die auch anscheinend Richtung jetzt am Ende, also am Schluss diese Veranstaltung kommt, weil wir waren jetzt schon sehr kritisch mit den Banken und den Finanzmärkten, ja, das ist auch berechtigt, aber man darf natürlich schon nicht ganz vergessen, dass es da eben eine andere Ebene noch gibt, und das würde ich 100% auch so sehen, ja, was der Staat an Fehler gemacht hat oder das staatliche System, das ist natürlich auch ein ganz großes Thema aus meiner Sicht. Ja. Damit will ich, damit Sie mich richtig verstehen, nicht sagen, dass die Finanzmärkte entschuldigt sind für das, was sie getan haben. Ich werde das einfach, aus meiner Sicht sind das zwei genau gleich große, wichtige, schuldige Parteien in der ganzen Sache. Und wenn Sie schauen, wie unsere Volkswirtschaften funktionieren, wie unsere politischen Systeme funktionieren, da muss ich sagen, ja, da gibt es so viele Irrationalitäten, wenn Sie so wollen, um beim Thema zu bleiben. Ja, wie können wir es zulassen, dass sich unser Staat verschuldet, was nichts anderes heißt, ja, dass wir alle auf Kosten unserer Kinder leben? Also wenn es etwas Irrationaleres gibt als das, weiß ich auch nicht. Ja. Wie ist es möglich? Und da sind wir alle schuld. Ja. Das muss ich auch sagen. Dass jeder, der wählen kann, schuld, der dieses System so eigentlich ständig aufrechterhält. Denn all das, was wir immer von den Politikern fordern, Sozialstaat und, kostet. Und das System war bisher so, wir finanzieren uns an den Märkten, wir verschulden uns, um diese Wünsche der Wähler auch realisieren zu können. Nur Schulden, wissen wir halt, das ist Belastung der zukünftigen Generationen, also wirklich unserer Kinder. Und da muss ich sagen, ja, boah, das ist eigentlich schon hart, dass wir so ein System aufrechterhalten und dass wir nicht in der Lage sind, zu sagen, es wäre aus rein Generationen-Fairness-Überlegungen eigentlich wirklich angebracht, das System zu ändern. Nur das würde eben etwas ganz Wichtiges bedingen, ja, dass wir uns, der Einzelne hier im Raum, uns ändern. Und wenn wir das nächste Mal etwas fordern, ja, müssen wir uns überlegen, ja, das kostet ja was. Und da muss ich jetzt, da bin ich jetzt lange genug in Österreich, um auch klare Worte zu sprechen, da gibt es schon in Österreich eine sehr starke Neigung, immer den Staat zu rufen, wenn uns irgendetwas nicht gut geht, nicht funktioniert. Dieser Ruf kommt sehr spontan, aber wir müssen natürlich wissen, das kostet auch immer was. Jedes Mal, wenn wir sagen, Staat, komm her und mach was, der Staat wird kommen und es machen. Aber es kostet es. Und da wir Staatsverschuldung haben in Österreich, heißt das immer, dass wir unsere Schulden erhöhen und damit bürden wir das unseren Kindern auf. Und ich finde, da müsste eigentlich auch sehr viel mehr Fairness ins System hinein.
Dankeschön. Das waren jetzt, denke ich, klare Worte zum Schluss und die kann man auch auf einer emotionalen Ebene ganz gut verstehen. Sie haben es, glaube ich, ganz gut jetzt geschafft, uns intellektuell anzuregen und auch mit der menschlichen Seite mitzunehmen durch das Thema. Aber ehe Sie den Schlussapplaus bekommen, möchte ich gerne noch auf die nächsten beiden Veranstaltungen im Kepler Salon Sie hinweisen. Sie wissen ja, immer montags abends, und nächsten Montag geht es weiter, 21. Mai 19:30 Uhr, da reden wir über ganz etwas anderes, und zwar über heimische Schlangen, giftig oder ungiftig. Silke Schneid, eine Zoologin aus Wien, wird da sein. Und kommende Woche am Donnerstag, am 24. Mai, noch einmal eine Dame zu Gast, Birgit Ettinger, Physikerin, Leiterin des Bereiches Innovationsmanagement bei der KEBA. Und Sie fragen, woran arbeiten Sie gerade, Frau Ettinger, am Donnerstag, 24. Mai, 12.30 Uhr. Herr Professor Kocker, danke vielmals, dass Sie da waren. Danke noch einmal für diesen guten Mix, mit dem Sie uns da mitgenommen haben. Die Zweifel bleiben, ob Rationalität in dem engen Sinn, in dem wir ja gelernt haben, es zu definieren, überhaupt jemals Realität werden wird und ob nicht die Irrationalität im Grunde das viel lustigere ist, sofern wir halbwegs damit leben können. Danke vielmals, dass Sie da waren.
Gerne.
Und danke für Ihren Besuch.